Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Renault. Mit den Multisense-Fahrmodi im neuen Renault Clio bestimmst du, wie deine Fahrt wird.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Das passt direkt auf mein Leben.
Zeit für
einen
Break in deinem Leben.
Ja. Hey Leute.
Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Es ist der 27. Oktober und das ist eine Sendung, die heute ganz besonders ist. Erstmal ist sie frisch, super frisch. Wir haben so viel Konservensendungen gehabt die letzten Wochen. Zum einen die Sendung, die sehr gut ankam mit Dennis Yücel. Liebe Grüße nochmal an Dennis.
Ganz liebe Grüße an
alle, die geschrieben haben. Haben dir auch so viele Leute geschrieben?
Wir haben total viele Leute geschrieben. Nach den letzten Sendungen generell gab es wahnsinnig viel Feedback. Ich kann es alles gar nicht lesen. Ja, viele haben sich beschwert, dass die letzte Sendung eine Konservensendung war. Aber Mann, ich war auch mal businessmäßig unterwegs und du bist sowieso immer nur am Hasseln und am Geben. Und bei mir war auch so viel los, Jan, dass es einfach nicht anders ging. Und lieber eine schöne, mit Leidenschaft aufgezeichnete Konserve, als so eine schwache Sendung, wie sie heute vielleicht werden könnte, weil sie aktuell ist.
Ja, das kann alles möglich sein. Andererseits ist so viel passiert. Ich habe in deiner Insta-Story gesehen, dass du in New York warst in der letzten Woche. Mhm. Der feine Herr, während ich quasi in Berlin weitestgehend die Zeit verbracht habe.
Ich glaube, du warst gar nicht in Berlin. Ich glaube, du schummelst gerade ein bisschen. Ich glaube, du lügst manchmal auch hier in der Sendung. Manchmal glaube ich dir das.
Nein, das glaube ich nicht.
Glaube ich dir das einfach nicht, was du so sagst.
Nee, ich war nicht in Berlin. Ich gebe es zu. Ich war in London. Ja. Ich war eine Woche in London. Du warst eine Woche in New York. Warum warst du denn in New York?
Ich bin mit Philipp Stürer, meinem Booker, meinem Buddy, der übrigens heute, während wir diese Sendung hier gerade aufzeichnen, Geburtstag feiert. Mit dem war ich in New York. Freitag hingeflogen, Montag zurück. Der Umwelt zuliebe und den Misfits zuliebe. Ey, sorry, aber es gibt 10 Reunion-Shows meiner allerliebsten Punkband. Die Misfits mit Glenn Danzig am Gesang. 33 Jahre, das erste Mal, sie wir zusammen gespielt haben. Ich wollte das unbedingt sehen. Es gibt nicht mehr viele Bands, die ich noch sehen will, aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und Philipp hat heute Geburtstag. Ganz kurz mal herzlichen Glückwunsch. Philipp Stürer seit
Liebe Grüße.
16 oder 17 Jahren mein Booker, Jan. Der arbeitet seit 2002 mit mir zusammen, bucht meine Konzerte. Bester Reisepartner, bester Booker, bester Kollege und Freund, den man haben kann. Ganz liebe Grüße.
Macht übrigens auch immer den Fest und Flauschig Weihnachtszirkus. Das ist auch mal Philipps Verantwortung. Der kümmert sich da immer drum.
Ist ein guter Mann und wir haben einfach 4 wahnsinnig tolle Tage gehabt und haben uns im Madison Square Garden die Misfits angeguckt. Und ich habe sogar gefilmt aus dem Publikum, weil ganz viele Leute wären da gerne hingefahren. Sonst mache ich sowas nie, aber ich musste ein bisschen meine ganze Euphorie mit den Leuten teilen. Und das war ein unglaubliches Konzert. Die Misfits sind so eine tolle Punkband gewesen. Die hatten halt dieses charakteristische Logo mit dieser Schrift und diesem Totenkopf und das war so eine Horror-Punk-Band, die haben ganz viel tolle Elemente gehabt und aus den richtigen Ecken geklaut und das alles zusammengefügt und dann war ich noch im Comedy Cellar, wollte ich auch kurz sagen, und hab da den Sonntagsbrunch 5 Stand-Up-Comedians mir angeguckt. Der ehrwürdige Laden, du warst da auch schon mal drin, oder?
Ja, mehrmals. In welchem warst du denn? Es gibt ja 2 Comedy Cellar.
In dem klassischen, da in...
Das kleine. Original.
Im Original war ich drin. Und das war total schön. Ey, das ist ja wirklich winzig klein.
Warst du da noch nie drin?
Nein, natürlich noch nie drin. Weißt du, wo ich das letzte Mal in New York war? 1998. Das ist 21 Jahre her. Kein Witz. Ich war seitdem nicht mehr in New York. Ich war auch nur einmal in meinem Leben da. Und das ist 21 Jahre her. Und ich habe nicht sehr viel wiedererkannt. Damals haben wir uns einen Wagen gemietet und sind durch Brooklyn gefahren. Hatten wirklich ein bisschen Angst gehabt und sind dann gleich wieder umgedreht. Jetzt ist das ja so Williamsburg und so. Das ist ja wirklich wie, die haben ja Neukölln in groß nachgebaut, so ein bisschen in New York. Kann man auch sagen. Viele kleine Läden, viel vegan. Also die orientieren sich so an Neukölln. finde ich, in New York.
Wer ist denn aufgetreten im Comedy Cellar? Ich bin eigentlich jedes Mal, wenn ich in New York bin, auch da. Mhm. Ein oder zweimal. Und es ist eigentlich immer gut. Es ist wirklich immer unfassbar gut. Ne?
Immer gut. Es waren insgesamt 5 Stand-Up. Einen kannte ich von Netflix, ich weiß seinen Namen nicht. Der hat auch schon ein Special gehabt. Und einen kannte ich von Saturday Night Live. Ich weiß die Namen alle nicht. Und dann war da noch eine Frau, die hat auch ein Special auf Netflix, das ich noch nicht gesehen habe. Also die waren alle schon relativ bekannt. Und wir hatten da einen sehr, sehr guten Nachmittag gehabt. So. Und das ist ja auch wirklich gut. Alle machen so 10 Minuten. Dann kommt so ein Host, der auch so ein bisschen Stand-Up macht und dann kommt der Nächste und es ist so eine easy Stimmung und du fängst an zu lachen, nicht weil du lachen musst, sondern weil das von vornherein alles so easy locker ist. Also die Amerikaner sind nun mal die Stand-Up-Könige. Kann man ja sagen, was man will. Ich weiß nicht, ob es im anderen Land das auch so, diese Kultur bearbeitet wird, wie da auf
alle. Ja, wir haben Nightwash mit Luke Mockridge, glaube ich gar nicht mehr Luke Mockridge, aber Nightwash haben wir doch auch, unser Stand-Up in so einem kultigen Waschsalon in Köln, wo man
Straßenbahn will ich jetzt gar nicht schlecht drüber reden, aber ist für mich nur mal was anderes. Will ich jetzt gar nicht erst anfangen, das zu vergleichen oder so. Das kann nur böses Blut aufwühlen. Nee, es war auf alle Fälle ein guter Trip, Mann, und meine Seele reißt ganz langsam hinterher. Davor, ja, muss ich auch noch kurz erzählen, habe ich jetzt meine NDR-Sendung gemacht. Ich war 2 Tage im Altenheim und habe mit 4 alten Leuten, 4 Leuten, die wirklich sehr alt waren, 96 und 97 die beiden Männer und 91 und 85 glaube ich die Damen, einen Abend verbracht, den mit denen zu Abend gegessen und lange am Tisch geredet über alles Mögliche, älter werden, Kriegszeit, und es war sehr emotional, hat mir auch echt ziemlich mitgenommen. Das wird man wahrscheinlich auch sehen, wenn es ausgestrahlt wird. Und dann
waren das Prominente oder war das nicht Prominente, ältere Leute?
Ich habe es genauso, wie es mir gewünscht hat der NDR das also wirklich mit mir gemacht, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich habe wirklich mit 4 Unprominenten Leuten, die verschiedene Berufe hatten, diesen Abend zusammen verbracht und hatte auch kein Vorgespräch mit denen oder ähnliches und bin dann wirklich so unvorbereitet in den Abend rein, und die haben 2-mal eine Stunde die Kamera einfach laufen lassen und mich mit denen reden lassen. Und ohne Unterbrechung, ohne Absetzen, ohne altes Fernsehen, so. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und ich mag diese Sendung, die Geschichte eines Abends. Das war sehr emotional und hat mich auch sehr zum Nachdenken angeregt, also was das Älterwerden angeht. Und irgendwie ist es ein Thema, haben wir auch öfters in der Sendung gehabt, das mich immer noch sehr beschäftigt. Und das war richtig.
Gab es denn tragische Geschichten, wo du so ein bisschen was verraten kannst, oder ist es alles top secret und der brummt eine Vertragsstrafe auf?
Überhaupt nicht, auf alle Fälle. Ich wollte, dass das authentisch ist, und ich wollte nicht da irgendwie so ein Gefühl hervorheben. Es gab keine Tränen, aber es waren Geschichten, wo ich mir wirklich die Tränen wegdrücken musste. Als der eine Mann zum Beispiel erzählt hat, dass er nach dem Krieg gearbeitet hat im Beerdigungsinstitut und dann ein Mädchen, die gestorben ist, 19 Jahre alt, von ihrer Mutter die Haare gekämmt bekommen hat und wie die Mutter dann den Kamm unter ihr Kissen gelegt hat, da musste ich einfach fast losheulen.
Oh Gott.
So eine Geschichten, die dich wirklich fertig machen. Und die erzählen die dann halt nicht aus so emotional, sondern der ist halt 97, der hat so viel durchgemacht. Hat es gerade weggekommen aus der russischen Kriegsgefangenschaft, erzählte auch alles, beschäftigt die auch alle noch sehr. Und wir haben auch über aufkommenden neuen Nationalsozialismus, also Nationalgefühle und sowas alles geredet und über diesen alten Nationalsozialismus, was die davon halten. Sehr ehrliche Menschen gewesen, sehr gute Gespräche. Ich glaube, das lohnt sich, sich das anzugucken. Mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht verraten. War wirklich eine Sendung, die mich berührt hat. Und dann noch in der Nacht, Donnerstagabend, bis um 23 Uhr gedreht. Und dann am nächsten Morgen nach New York geflogen, ganz anderes Programm. Dann gestern beim Boot gewesen, vorgestern zurück und jetzt hier mit dir vom Mikrofon.
New York, Altenheim, Boot.
Ich muss das kurz am Anfang dieser Sendung erzählen, falls ich total jetzt gleich durch den Wind wirke, weil das war echt viele Eindrücke gerade. Ist nun mal, manchmal im Leben hat man halt so richtig viel und das muss man auch erstmal alles so ein. Es war auf alle Fälle eine tolle Erfahrung, mit diesen alten Menschen diese Sendung zu machen. Ich kann jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, muss man sich angucken. Kommt am 6. Dezember um 0 Uhr natürlich zur besten Sendezeit im NDR.
Aha. Mhm. Viele Leute haben uns geschrieben und haben versucht, aus uns rauszuquetschen, wann denn der Weihnachtszirkus ist in diesem Jahr. Mhm. Das wollen wir noch nicht verraten. Wir haben gerade noch mal mit Susanne gesprochen. Es ist noch streng geheim. Der Mann, der das entscheiden kann, weil er verantwortlich ist bei Spotify, der befindet sich gerade in einem Raumzeitloch. Der ist gerade in der Luft. Der ist gerade im Helikopter nach Stockholm geflogen, um das Spotify-Geld aus Deutschland abzugeben. Das wird immer einmal in der Woche rübergeflogen. Einfach so ein Hubschrauber voll mit Bargeld. Das wird dann bei Daniel Eck, das ist der Chef von Spotify, direkt abgeliefert in Stockholm, in so einem riesigen Geldspeicher. Und von dem Geld kauft er sich neue Podcasts. Das ist immer ganz wichtig. Also einmal in der Woche kommt auch ein Hubschrauber und holt immer neues Geld ab, um das dann im Studio von neuen Podcast-Leuten freizusetzen. Deswegen ist der Daniel, der kann jetzt gerade nicht, also nicht der Daniel, Daniel Eck, sondern der Daniel, der das sonst entscheidet, mit dem wir das besprechen. Der ist jetzt gerade in der Luft, das geht jetzt nicht. Aber das Wochenende ist das Wochenende des 21. Dezembers. Das ist.
Ach, das können wir schon mal sagen. Sicher.
21. Dezember. Ich glaube, das ist das. Oder
Susanne, man kann sich mal so Susanne sagt so, ja, sie wackelt so halb mit dem Kopf. Susanne sagt
ja.
So,
ja. Dann ziehe ich das, dann halten wir es mal so unverbindlich. Vielleicht der 21., vielleicht der 14., vielleicht der 20., vielleicht der 22., aber irgendwann vor Weihnachten auf jeden Fall. Das ist schon mal sicher.
Vor Weihnachten, die große Sause mit uns. Ich freue mich schon auf die Stadt, ja. Jan. Ich weiß, in welcher Stadt
da kannst du dich wirklich drauf freuen. Da kannst du dich wirklich diesmal, ich freue mich auch wirklich richtig dolle drauf. Also ganz ehrlich, ich habe schon Pläne im Kopf. Ich kann das jetzt nicht in der Sendung besprechen, aber wenn das dann raus ist, ich habe schon richtig Pläne im Kopf. Du, ich muss mal kurz eine Sache erzählen. Ich habe mich kürzlich getroffen mit einem lieben Kollegen in Berlin zum Kaffee. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten über berufliche Dinge, private Dinge, bla bla bla. Und dann fing es draußen an zu regnen. Und ich hatte mir vorgenommen, ich wollte mal einfach mal so eine lange Strecke mit einem von diesen Leimrollern, ja. oder Tiere oder diesen komischen E-Scootern fahren.
Und dann, um rauszufinden, erzählt, wie lange man mit denen fahren kann, ne?
Um rauszufinden, wie lange das dauert, bis der Akku alle ist. Und ich war irgendwo in, ich glaube, irgendwo Brüssel. In Kreuzberg, in irgendeinem Café. In Kreuzberg, in einem Café. Und ich habe gedacht, ich fahre mal so Richtung Hauptbahnhof, hier Torstraße und ja. So wollte ich da hinfahren. Also ziemlich weit eigentlich. Dann fing es an zu regnen und dann habe ich den Kollegen noch in die U-Bahn begleitet. Hab dann so getan, als würde ich in die nächste U-Bahn einsteigen, weil ich es nicht geschafft habe, zuzugeben, dass ich tatsächlich gleich noch plane, eine sehr lange Strecke bei Nieselregen auf dem E-Scooter durch Berlin zu fahren. Ja. Ich hab das dann nicht erzählt und bin dann nach draußen gegangen. Hab dann mich auf so einen Roller geschwungen und bin wirklich mit dem Ding mal rumgefahren. Hab mal eine lange Strecke ausprobiert. Erstmal mördermäßig gefährlich, sowieso schon mördermäßig gefährlich. Dann mördermäßig peinlich fühlt man sich, weil man irgendwie auf dem Radweg mitfährt, aber von allen angeguckt wird. Und dann war es auch noch nass, es war noch super rutschig. Und dann bin ich damit wirklich knapp 12 Kilometer gefahren. Ich bin knapp 12 Kilometer mit dem E-Scooter gefahren. Bis er schlapp gemacht hat. Also ich bin, glaube ich, bei 85% draufgestiegen und am Ende waren so, glaube ich, 13% oder so. Ich habe einfach immer nur Gas gegeben. Und man fühlt sich wirklich also man ist noch unter Fußgänger eigentlich. In der Verkehrshierarchie ist man noch unter Fußgänger, weit unter Fußgänger eigentlich. Fußgänger spucken auf einen drauf.
Ich finde, Fußgänger sehen cooler aus als Leute auf diesem Roller. Das ist nun mal wirklich so. Ich habe auch gehört, das ist nicht gut für den Rücken. Und vor allem ich mit meiner Bandscheibe, ich sollte das gar nicht machen. Weil das ist ja nicht so, es gibt ja keine gute
Federung. Es gibt keine Federung, es gibt keine Luftreifen. Du fährst einfach auf den Dingern und dann fährst du auf diesen Berliner Radwegen, wo alle drei Meter irgendwie so eine Baumwurzel aus den Platten rauskommt. Oder dass man auch auf Kopfsteinpflaster geht. Oder der Radweg auch voll geil, ist mir auch aufgefallen. Auf dem Rad ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil man sich da nicht so unsicher fühlt. Aber auf so einem fucking E-Scooter, dass Radwege einfach so aufhören.
Ja, und ich würde mich aber auch so an Ampeln und so schämen, wenn ich dann da so stehe mit dem Ding irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde, junge Leute sollten das benutzen, aber auch so Typen in meinem Alter sollten das nicht machen. Weil man sieht auch gleich wie ein Berufsjugendlicher aus, der da mit diesem
Roller so steht. Ja, ich habe mir eine Kappe aufgesetzt und eine Sonnenbrille und habe dann hinterher aber einen Screenshot gemacht von der Tour und habe die dann dem Kollegen geschickt. Der hat sich aber seitdem nie wieder gemeldet, weil das fand er sehr unangenehm, weil er dachte, ich mache einen Witz, dass ich mit E-Scooter jetzt gleich durch den Nieselregen fahre, 10 oder 12 Kilometer, und habe ich ihm das hinterher geschickt, also als Pointe, so nach dem Motto, guck mal, ich hab's gemacht. Er hat sich darauf aber nicht mehr gemeldet und ich glaube, ich bin stark in seiner Achtung gesunken, weil er das, glaube ich, sehr uncool fand.
Weißt du, wann man das wieder machen darf? Wenn man über 60 ist, dann ist man nämlich cool. Aber wenn das, zum Beispiel, wenn Kinder so sagen, ey, mein Opa ist so cool, der fährt noch E-Scooter, dann ist das cool, aber kein Kind sagt, ey, mein Vater fährt E-Scooter. Die Vaterrolle ist nicht dafür gemacht, die Opa-Rolle zum Beispiel, da bist so cool. Ich kenne, ey, mein Opa ist 62 und fängt jetzt an mit Skateboard. Ich find's so cool von ihm. Aber keiner sagt, ey, mein Vater fängt jetzt mit 45 mit Skateboard an. Ich find's einfach nur peinlich. Also so ist es ja. Es gibt dann wieder beim Mann jedenfalls einen Punkt, jedenfalls, wo das dann wieder okay ist. Und das ist, glaube ich, jenseits der 60. Da darfst du all diesen ganzen Trendsport wieder machen, weil dann gilt's als jemand, der aus der Zeit gefallen ist und sich nochmal da ranwirft und noch jung bleiben will. Also wir müssen noch ein bisschen warten.
Und diese Zwischenfigur, die wir jetzt gerade so haben, also dass man noch nicht so ausgewachsen ist zu so einem richtig verfetteten alten Mann mit so einem richtig stattlichen Bauch, sondern das ist irgendwie noch so, dass man so körperlich auch zwischen den Welten hängt. Ja. Manchmal fühlt man sich noch wie Mitte 20, manchmal denkt man aber auch so, oh Gott, Alter, ich bin 75 körperlich. Und das ist, glaube ich, das macht es dann auch so unentschlossen. Also es gibt nichts Würdeloseres als Leute über 40 auf Longboards zum Beispiel. Auch in Berlin wird es sehr gern genommen. Also gerade in so Trendcafés, da werden einfach Longboards hochgeflippt. Dann stellt man das vorne zu den Regenschirmen und setzt sich hin und trinkt irgendwie ein Galao oder sowas. Ist wirklich über 40. Nee. Also liebe Grüße an den Kollegen und diese Leimroller-Geschichte wollte ich nur mal ganz kurz erzählen, weil das wirklich das erste Mal war, dass ich ausgedehnt darauf gefahren bin.
Und war es eine einmalige Aktion? War es eine einmalige Aktion, meinst du?
Ich muss ehrlich sagen, wenn man in einer fremden Stadt ist und man kommt am Hauptbahnhof an und man, das ist eine Rollerstadt, also wo diese Roller rumstehen, ist es, ich finde es fast cooler, wenn schönes Wetter ist, mich auf so ein Ding zu stellen, als mich irgendwie in ein Taxi oder in die S-Bahn zu setzen, einfach um was von der Stadt mitzubekommen. Also es wäre cool, wenn es diese richtigen E-Scooter überall geben würde, aber allein da ist das Hygieneproblem. In Berlin gibt's ja diese Coop-Roller, aber da finde ich das immer mit den Helmen so ekelhaft. Und man hat ja nicht seinen eigenen Helm mal dabei. Da frage ich mich sowieso, wieso ist das eigentlich so, dass man in Deutschland einen Helm tragen muss auf diesen E-Rollern, auf den großen Rollern, also auf den E-Scootern. Aber in Holland zum Beispiel muss man das nicht. In Holland gibt es keine Helmpflicht für diese 45
Aber in Stunden Holland ist ein Menschenleben auch nichts mehr wert. Die haben dann noch alle. In Holland ist ein Menschenleben nichts wert.
Ah, ich war 3 Tage in Holland. Ich gebe es zu, ich war da. Ich bin über die Grenze gefahren. Ich bin geflohen. Ich bin mit dem
Zug gefahren. Du bist gefahren. Mit dem Leimroller nach Holland gefahren.
Und ich hatte am Leimroller ein Dynamo hinten dran, dass er sich während der Fahrt selbst aufgeladen hat. Habe ich mir selbst zusammengebastelt.
So deine Düsentriebmäßig, so ein Verrückter, der sich einfach so einen Leimroller genommen hat von seinem letzten Geld. Das ist auch noch so eine Idee. Du hast irgendwie, dein Leben geht den Bach runter. Da gibt's bald so eine Story bestimmt. So ein Typ leiht sich nochmal von seinem ganzen Geld Leimroller und baut aus dem so eine tickende Zeitbombe und fährt durch die Gegend mit so einem Leimroller, den er irgendwie gebaut hat. Und hinten ist eine Bombe drauf, also keine Ahnung. So ein Film, so wie Speed damals mit Keanu Reeves, weißt du?
Ja. Sorry, bevor ich das vergesse, ich wollte nur ganz kurz erzählen, ich bin mit dem Zug gefahren.
Hast du den Leimroller im Zug mitgenommen?
Ich bin mit dem Zug gefahren nach London und ich habe auf dem Weg halt gemacht, ich bin in Brüssel ausgestiegen und bin dann von Brüssel aus mit dem Mietwagen nach Holland gefahren, an die See so ein bisschen, also an der belgisch-holländischen Grenze an die See. Und da ist mir aufgefallen, dass Holland ein total auf Fahrrad und weniger auf Auto optimiertes Land ist. Also die haben zum Beispiel, ich habe in Holland einen Kreisel gesehen, ein normaler Verkehrskreisel, da fuhren unten die Autos lang, ganz normal unten, und es gab aber keine Möglichkeit für Fußgänger oder für Fahrradfahrer zu passieren, den Kreisel. Da wurde nämlich einfach über den Autokreisel ein weiterer Kreisel oben drüber gebaut, sodass Fahrradfahrer und Fußgänger, ohne auf die Autos achten zu müssen, über den Autos selbst einen eigenen Kreisel hatten. Also du fuhrst unten mit Autos lang und oben war ausschließlich für Fahrradfahrer und für Fußgänger reserviert. Und das ist über im ganzen Land zu beobachten, dass die Fahrradinfrastruktur, gerade wenn man Berlin und Köln gewohnt ist, also als Bremer zum Beispiel war das ein rapider Abstieg, als ich nach Köln gekommen bin, fahrradinfrastrukturmäßig. Man kann in Köln eigentlich von der äußeren Kanalstraße nicht zum Dom fahren, ohne mindestens 3 oder 4
Mal überfahren zu werden. Weil die Straßen so eng sind in Köln, da gibt's keinen Platz mehr für die Fahrradwege. Das haben die da nicht damals.
Ja, und weil es so eine wahnsinnig für die Autos optimierte Stadt ist. Und in Holland ist es alles komplett anders. Das Land ist wirklich, also jetzt nicht nur auf Fahrradfahrer, aber du hast da wirklich Fahrradschnellstraßen. Und es gibt eben diese Regel, dass Fahrradfahrer und auch diese komischen Mofas und Mopeds, die benutzen die gleichen Wege. Und da sind eben diese Mopeds, die 45 fahren können und auch die E-Bikes. Und die müssen alle keine Helme tragen. Das ist eigentlich sehr befreiend. Ich würde mich mal fragen oder würde mich wundern, frage mich, wie da die Unfallstatistik ist, also ob es irgendwelche Zahlen gibt. Ich vermute nämlich mal, so wie die Holländer drauf sind, dass das wahrscheinlich gar nicht so viel mehr Todesopfer oder Verletzte bringt, sondern dass eher weniger gibt, weil die Infrastruktur so gut ist. Autofahrer kommen super in Holland klar, aber Fahrradfahrer kommen viel besser klar.
Viel besser. Es gibt aber auch dafür diese sogenannten Parkhäuser überall rund um Amsterdam, dass du dann zu Fuß gehen musst sozusagen. Du kannst ja auch gewisse Straßen da gar nicht fahren und das haben die wirklich gut gemacht. In New York bin ich auch viel Fahrrad gefahren. Da habe ich mir eine App mit Philipp runtergeladen, Citybike, und dann sind wir mit Rädern durch New York gefahren. Das war so halbsicher, finde ich. Und das ist auch,
nee, das ist überhaupt nicht sicher.
Alter. Das ist eigentlich überhaupt nicht sicher, wollte ich gerade sagen. Und das ist auch so, es fährt auch diese Citybikes, die sind überall komplett. Du kriegst es kaum zurückgeschoben irgendwo, weil die benutzt keiner. Keiner fährt Fahrrad in New York. Ich war mit Philipp fast der Einzige, aber es bringt total Spaß, Fahrrad zu fahren. Es ist aber auch relativ gefährlich und du wirst auch von Leuten so ein bisschen verpönt angeguckt. Der New Yorker ist nicht so fein für ein Citybike. Dabei kostet das voll wenig Geld.
Weißt du, und diese, da gibt's ja so, die Straße ist ja wie so, die Straßen sind ja wie so ein Schachbrett aufgebaut in New York und total viele Einbahnstraßen und ab und zu haben die dann durchgesetzt gegen irgendwelche Immobilienmogule und Unternehmer, dass so Teile von New York zu Fußgängerzonen werden. Das ist total wenig. Das sind dann so Straßenabschnitte, die sind dann grün angemalt. Da stehen dann meistens auch Tische drauf und Stühle. Und das wird immer mit großem Zinnober eingeweiht. Und es kommt dann der Bürgermeister und das ist ein Riesenhighlight. Aber kein Vergleich zu so europäischen Fußgängerzonen. Und da kann man dann manchmal Fahrrad fahren. Es gibt aber ansonsten in der Stadt keine Fahrradwege. Ich war mal in New York vor 2 Jahren und habe mir gedacht, weil das so eine Sommertour war, habe ich gedacht, ich mache was ganz Verrücktes, was ich immer schon mal machen wollte. Ich würde wahnsinnig gerne mal wie so ein richtig wie ein deutscher Idiot mit Inline-Skates durch den Central Park fahren.
Und du bist ein sehr guter Inline-Skater.
Ja. Pass auf, und dann habe ich erstmal hatte ich keine Inlineskates mehr. Da habe ich mir Inlineskates gekauft, weil meine alten sowieso kaputt waren. Und dann habe ich mir Inlineskates gekauft in so einem Laden und dann habe ich die angezogen und das
und Hotel, hattest du Knie, war. Knie und Ellbogenschützer auch um?
Alles, nein, natürlich nicht. Nee? Okay. Nein, natürlich nicht. Und dann habe ich mir aber meine Inlineskates angezogen und wollte dann losfahren vom Hotel aus in den Central Park. Und als ich, also der Weg, das war so unfassbar gefährlich. Das war so ein Wahnsinn, das überhaupt zu machen, weil das. Also Fahrradfahrer sind die schon nicht vorbereitet, aber ein Inlineskater auf der Fifth Avenue, wo da so achtspurig irgendwelche hupenden Taxis fahren. Und ich war so, ich war kurz vorm Weinen, als ich am Central Park angekommen bin. Weißt du,
ja, also das ist, weil es so stressig ist. Ich weiß, das Einzige, was mir so aufgefallen ist, was es immer noch gibt, sind diese durchgepillten Typen, die alle so aussehen, als wenn die bei die, wie heißt nochmal die frühere Serie, wo die immer die ganze Scheiße gebaut haben beim MTV.
Jackass.
Die sehen alle so aus wie diese Jackass-Typen. So Typen, die immer noch hart Drogen nehmen und dann auf Skateboards auf super hoher Geschwindigkeit so eine Straße runterfahren, am Bus vorbei. Ab und zu knallt auch einmal einer weg oder das Skateboard landet oder am Auto, er rutscht so aus und sofort hasseln sie so weiter, als wenn die auf der Suche sind nach irgendwas. So eine Typen gibt's immer noch in New York. Hier so wie dieser Steve O, so Steve O-Typen, weißt du?
Ja, genau.
Die dann so irgendwie
so halsbrecherische
Skateboarder, genau. Die dann da durch die Straßen pieken und dann auch irgendwie fast die Kontrolle verlieren. Aber da ist auch, ich glaube auch in Amerika ist auch ein Leben nicht ganz so viel wert wie bei uns. Auch wiederum, denke ich wirklich. Das ist, also ich saß mit Philipp, so haben so philosophiert und ich glaube in Amerika ist ein Leben weniger wert als in Deutschland, glaube ich wirklich. Ein bisschen, ja. weil es so groß ist.
Ja, die Stadt erdrückt einen und man hat dann das Gefühl, dass alles so klein wird, was lebt, weil die Stadt so einen so überrumpelt und überwältigt. Ich bin auf jeden Fall mit Inlineskates dann zum Central Park gefahren. Das hat eine Viertelstunde gedauert.
Und das sieht sehr gut aus, wenn du Inlineskates. Ich finde es so geil.
Ist das wahnsinnig, erste Mal. Wahnsinnig gut. Also der Po kommt super zur Geltung und die Oberschenkel.
Deine
und so.
Körperform.
Ich habe auch eine Radlerhose an natürlich.
Ey, als du gefahren, als wir da in Essen war das doch, ne? Als wir da, als ich so aufs Maul gefahren bin.
Nee, in Bochum.
Und als ich dich da gesehen habe beim Soundcheck und das erste Mal habe ich dich auf Rollerblades oder Inlineskates da gesehen und du bist da längst. Das war so ein wahnsinnig tolles Bild.
Ich bin einfach ein Starlight Express-Typ. Ich war auf jeden Fall in New York schweißgebadet, die Straßen sind kaputt und das war überhaupt nicht dafür geschaffen, dass man da überhaupt Inlineskate fahren kann. Dann habe ich mir das viel romantischer vorgestellt, durch den Central Park zu fahren. Das ist gar nicht so ein geiler Asphalt, man muss da voll abledern und abstrampeln. Und dann war ich wirklich so gestresst und fertig, war kurz vorm Nervenzusammenbruch, als ich angekommen bin und habe mich dann auf der Höhe des Metropolitan Museum of Art, habe ich mich dann in den Bus gesetzt und bin mit Inlineskates wieder zurückgefahren. Also hab völlig versagt und hab es dann auch bleiben lassen. Hab die Inlineskates dann auch nicht mit nach Deutschland genommen, weil die mich an mein komplettes Versagen erinnert haben.
Hast du die im Obdachlosen geschenkt?
Auf der Straße.
Habe ich im Obdachlosen geschenkt, genau. Nee, weißt du, wenn man so Vorstellungen hat, man hat dann so stelle ich mir das manchmal vor bei Hochzeiten. Warst du auf vielen Hochzeiten schon in deinem Leben?
Nö, ein paar. War meistens super.
Es gab in meinem Leben so eine Zeit,
ja.
Zwischen 28 und so 35 war ich auf wahnsinnig viele Hochzeiten. 3-4 Hochzeiten im Jahr. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute
von wem denn? Von Medien, so Familien mit Angehörigen oder von wem?
Geh dich einen Scheißdreck an, ganz ehrlich. Viele Ex-Freundinnen. Viele Ex-Freundinnen.
Und die haben mich dann noch eingeladen,
um dir noch weh zu tun.
Ja, weil ich wahnsinnig gut zugehört habe und so, weil ich ihnen in die neue Partnerschaft geholfen habe. Nee, ich bin ein wahnsinnig guter Zuhörer. Auf jeden Fall war ich bei diesen Hochzeiten und ich habe mir dann so eine Theorie zurückgelegt, vielleicht ist das zurechtgelegt, vielleicht liegt es auch daran, dass man irgendwie mit Öffentlichkeit zu tun hat, aber für viele Menschen ist die Hochzeit der wichtigste Moment ihres Lebens. Also direkt nach der Geburt und dem Tod ist das was, worauf man richtig hinarbeitet. Da ist ein wahnsinniger Druck drauf. Und viele Leute finden das richtig geil, mal im Mittelpunkt zu stehen einen Tag lang. Was ich immer nicht so richtig verstanden habe, weil das, wenn du das quasi beruflich machen musst und man dann froh ist, wenn die Lichter aus sind, dass man mal nicht was irgendwie abliefern muss, dass das Gegenteil einem dann irgendwie eher näher ist. Und viele Hochzeiten, auf denen ich war, gerade wenn sie hinterher dann nicht so tolle Hochzeiten waren. Es gibt ja so Hochzeiten, wo du dabei schon merkst, oh, das wird ein geiles Fest. Also nicht ein geiles Fest, sondern wo man merkt, oh, da kann man hinterher viel, viel drüber erzählen. Und die Hochzeiten, wo es hinterher immer so ein bisschen chaotisch wurde oder wo man dann hinterher gesagt hat, das war eine scheiß Hochzeit, das waren meistens die, wo so wahnsinnig viel Druck drauf war. Und diese Träume, die man hatte, so jahrzehntelang, so soll meine Hochzeit werden, möglichst perfekt auch in Realität dann Hast du sowas erlebt, so eine perfekte Hochzeit denn?
Ja, total oft. Nee, also vor allen Dingen, das kam drauf wegen dem Central Park, also weil ich gedacht habe, es ist eine geile Idee mit Inlines, warum auch immer, da durchzufahren. Das war eine scheiß Idee und es war total beschissen. Genauso wie Leute denken, es ist eine geile Idee, bei Hochzeiten Tauben steigen zu lassen. Die Hälfte der Hochzeitsgesellschaft hat Angst vor diesen verschissenen Viechern.
Dann fliegen die andere Hälfte wird voll beschissen, dann scheißen die auch noch, ne?
Ja, nee, oder die fliegen halt nicht raus oder dann werden die irgendwie, ich hatte mal eine Hochzeit, wo dann eine Taube am Eingang einer Kirche wurden zwei Tauben freigelassen, aber eine ist wieder in die Kirche reingeflogen.
Was hat denn da panisch rumgewedelt? Ja, und dann ist irgendwie dann, da kam der Typ, der die Kirche dann zuschließen wollte, war dann auch so abgefuckt und genervt und hatte dann keinen Bock darauf, da ist da jetzt eine Taube drin ist, und dann meinte, ja, wir hatten letzte Woche einen Kammerjäger schon, das war schon ein Problem, und wenn wir einmal Tauben hier drin haben, dann kommen immer mehr und dann kacken die uns alles voll, das ist immer ein Riesenhass und so. Das, weißt du,
ja, ja.
Eine Taube ist rausgeflogen, der eine ist reingeflogen. Naja, es gab also 1000 Momente, und dann wurden so Bus-Shuttles organisiert und es ging an einen Ort, dem der Bräutigam irgendwie besonders wichtig fand, und alle waren irgendwie
abgenervt. Und dann kamen die drei besten Freunde und haben noch so einen versauten Witz mit ihm gemacht irgendwie da.
Ja, oder? Das ist nicht so schlimm. Das ist alles nicht so schlimm. Also ich finde diese Standards, wie zum Beispiel auch Hochzeitsspiele und so, oder die Braut, oder irgendwie, keine Ahnung.
Die Braut muss noch mit einem, egal, ja, ich habe keine
Schlafen.
Ahnung. Schlafen.
Ja. Oder die reden, das ist alles halb so schlimm. Ich finde, das Allerschlimmste ist immer, wenn diese gigantische Vorstellung von, das wird unser perfekter Tag, auf die Wirklichkeit trifft. Und das reicht schon, wenn da einer einfach nicht so geil abperformt oder ein Gesichtsausdruck von der Mutter nicht so ist, wie man sich den vorgestellt hat, dass der ganze Tag versaut ist, weil die Ansprüche halt so hoch sind. Und ich habe letztens gelernt, dass bei Hochzeits, es gibt so Läden, wo Leute sich offenbar so Brautkleider und so einen Scheiß immer kaufen und Anzüge, und dass da viel mit Sekt gearbeitet wird. Also diese schon sehr aufgeregten, also man hat schon die Save the Date Karten verschickt, die Karten sind schon gebastelt, die werden bald in die Post gesteckt. Dann geht man zum ersten Mal zu so einem Brautmodenladen, wo der Bräutigam den Anzug bekommt im ersten Obergeschoss, und die Braut unten und im Keller gibt's dann nur so Brautkleider. Und es wird viel mit Sekt gearbeitet. Man kommt da rein, man hat einen Termin, man wird erstmal abgefüllt mit 2-3 Gläschen, und dann ab dem Moment hat man eigentlich schon verloren. Sobald man einmal ein Glas Sekt trinkt im Brautmodenladen, hat man verloren, weil man bezahlt am Ende 15.000 Euro für irgendein Kleid,
wo man den nie wieder trägt. Genau. Ja. Englisch Scheiße.
Ja, wenn man das nicht kauft, dann liebt man sich nicht genug. Das steckt ja mal dahinter. Es wird,
und wenn Leuten, der Ring nicht teuer genug ist, dann hat man deinen Partner auch nicht doll genug lieb, oder?
Genau, es ist eine Industrie, eine Schattenindustrie oder eine Mondfinsternisindustrie, die nur für so ein ganz kleines, wie so eine Mondfinsternis, wie so ein ganz kleines Fensterchen im Leben, ist die interessant für einen. Das sind immer so 1-2 Monate oder 3 Monate. Und danach kümmert man sich nie wieder darum. Ja, das ist diese komische Hochzeitsindustrie. Und also ich war
aber
auf, ich
die war melden einfach 50 Hochzeiten,
die melden einfach und richtig ab in dieser kurzen Zeit, in denen die Leute dann einfach so, ja, euphorisch sind von ihrer eigenen Hochzeit, und dass sie jetzt diesen Step machen und dass sie diesen Weg gehen, dann kommt da drumherum der Wedding Planner oder diese gesamte Industrie, der Laden, wo es das alles gibt, und die melden dich richtig ab, weil du bist besinnungslos vor Liebe. Ja. Die wissen das,
nee, und
die
besinnungslos vor Liebe. Es ist keine Liebe.
Nein,
es
du bist ja angespannt vor Liebe. Angespannt vor Liebe.
Weißt du, die Hochzeit, weißt du, die Hochzeit ist ja nicht der Höhepunkt der Liebe. Das ist ja quasi, ab da geht's ja bergab, aber nicht im Sinne von als Höhepunkt, sondern dann hat man schon diesen kritischen Punkt. Dann hat man diesen kritischen Punkt, den Höhepunkt schon hinter sich. Dann jumpt die Liebe eigentlich so den Shark. Das kann man vielleicht sagen. Aber nicht nach einem Höhepunkt. Der Höhepunkt ist ja so nach 3, 4, 5 Monaten oder vielleicht einem Jahr oder sowas, wo alles noch frisch und knackig ist und so. Und irgendwann denkt man dann, ach komm, wir ziehen zusammen. Und dann kommt der nächste unweigerliche Schritt. Dann wird geheiratet. Und das Allerschlimmste sind wirklich das Zerschellen der Vorstellungen und der Träume, die man von der Hochzeit hat, an der Wirklichkeit auf der Hochzeit. Und ich war auf so vielen Hochzeiten schon. Und ich sag mal so, bei jeder dritten ist es passiert. Und die
Was passiert?
Sind die,
was passiert?
Sind die Träume und Wünsche und die Vorstellungen, geplatzt, dass der perfekte Tag sein muss, geplatzt, und zwar wegen Kleinigkeiten, weil man sich so sehr darauf versteift hat. Und das, also zum Beispiel sowas wie eine Sitzordnung. Alter, wer mit einer Sitzordnung ankommt, wenn man schon mit irgendwelchen fremden Leuten, mit denen man keinen Bock hat zu reden, auch am allergeilsten, wenn man alleine auf einer Hochzeit ist und dann an den Tisch gesetzt wird mit irgendwem, wo man absolut keinen Bock hat, wo man schon in der ersten Minute merkt, oh nein, Alter, und ich muss jetzt den ganzen fucking Abend hier sitzen, bis zum Mitternachtssnack, bis die Currywurst raus gefahren wird. Es gibt noch Mitternachtssnack und dann kommt noch die Torte und so.
Och, Mann,
oder Hochzeiten,
jetzt,
wo man...
Fuck,
jetzt oder Hochzeiten,
das,
wo man...
Ja, wo du das alles erzählst, merke ich, dass das für mich total unbekanntes Land ist. Ich habe nur 2
wirklich?
Hochzeiten miterlebt. Eigentlich nur 2. Ich gucke gerade im Überblick. 2 Stück, und da wurden unheimlich viel Drogen genommen, unheimlich viel gesoffen, und am Ende war mega Exzess, wie eine ganz normale Party eigentlich. Das waren auch so Kollegen aus Hamburg. Das hatte nichts, glaube ich, mit dem zu tun, was du mir gerade erzählst. Ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt. Ganz ehrlich, fällt mir nur gerade ein. Du
warst noch nie auf einer richtig schönen,
nee, so mit Sitzung, da wurde ich noch nie eingeladen. Mich hat noch nie einer, mich haben 2 Kollegen eingeladen, und die haben es auf ihrer Hochzeit, also bei dem einen, da wurde auf ein Schloss gefeiert, da wurde so ein Schloss gemietet, der andere, der hat im Squash-Club gefeiert. Das ist kein Witz. Und das war auch richtig gut, weil das war einfach so mit seinen besten Kumpels abhängen, und man kannte die auch schon so lange. Also sowas habe ich gar nicht gehabt mit so Sitz. Also, nee, da war ich noch nie. Geil.
Nee, also ich finde, gerade Hochzeiten, wo ein Schloss, also das kommt gerne vor, das ist auch, weiß nicht, ob es ein deutscher Reflex ist, dass man dann denkt, man möchte gerne auf einem Schloss heiraten. Das Schloss war billig und da wurden ansonsten Pornos gedreht, hat dann der Inhaber des Schlosses uns später erzählt. Das ist aber auch schon über 10 Jahre her. Der hat dann, das
war. Echt, aber das ist ja geil. Du warst noch nie bei so Hochzeiten. Da kann ich kann so geile Geschichten erzählen, muss ich ein bisschen aufpassen, weil viele sind, also Geschichten, also wirklich sehr gute Geschichten.
Erzähl mal.
Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich könnte wirklich ein paar hardcore Hochzeitsgeschichten erzählen. Das Problem ist
aber
nur,
dass sind das dann Freunde, die dich einladen, aber bei 50 Leuten, das ist ja geil.
Weißt du, ich habe eine wahnsinnig große Verwandtschaft, weißt du doch, allein die Verwandtschaft,
aus Polen.
Die heiratet polnische Verwandtschaft, aber also polnische Verhältnisse in meiner Verwandtschaft. Riesige Verwandtschaft, viele Cousinen, viele Cousins, die wiederum auch alle Kinder haben und so. Also das ist, da wird andauernd wird geheiratet. Bei uns war immer jedes Wochenende mindestens eine Familienfeier. Und das war auch nicht so, dass wenn zwei an einem Wochenende Geburtstag hatten, dass sie zusammengelegt wurden. Da bestanden alle darauf, dass die auch nacheinander gefeiert wurden an verschiedenen Tagen. Und es wird gerne sehr viel gegrillt. Letztens hatten wir eine Feier,
wo
es keinen Salat gab. Es gab keinen Salat. Es war einfach ein Geburtstag, nicht mal ein runder Geburtstag. Es wurde nur gegrillt. Es gab nur Dip und Fleisch. Wirklich, als alle besoffen waren, haben alle immer gesagt, der Salat war lecker. Und die neu dazugekommenen haben dann gesagt, welcher Salat? Ich hatte gar keinen. Nee, war super Salat am Anfang da. Es gab aber nie Salat. Es war nur Fleisch.
Aber ist es nicht eigentlich so bei so Partys, dass einer den Salat immer mitbringt, dass jeder bringt
was mit? Nein. Bei der Verwandtschaft ist das so bei uns. Da wird immer, das ist jetzt kein großer sozialer Druck oder sowas, aber man will schon abliefern natürlich. Jeder Verwandte hat eigentlich so eine Spezialität, wo man immer weiß, das gibt es da jedes Mal. Und zwar auch seit vielen Jahrzehnten gibt es das da immer jedes Mal. Und man freut sich auch bei jedem Onkel, bei jedem Cousin, bei jeder Cousine immer darauf, dass es das da eben gibt. Und manchmal ist eben dann so ein Fleischgeburtstag, wo wir einfach Geburtstag gefeiert haben, sind nur allein gegrillt im Oktober. Das gegrillt wird im Oktober. Warum denn nicht?
Finde ich gut.
Warum hat total
aber gerindet? Das klingt doch eigentlich nach einer schönen Hochzeit. Ich finde auch, eine Hochzeit sollte man genauso machen wie eine gute Party. Also meiner Meinung nach.
Man
lädt die Leute ein, man feiert locker mit denen und man macht dieses ganze Gedöns nicht. Das ist auch so Hollywood-Kitsch einfach, dass man irgendwie dieses ganze Kleid und so. Ich finde auch, dass die Frau darin gar nicht so schön aussieht, wie sie sonst aussieht, weil dieses Kleid ja auch die Figur und alles von der Frau verdeckt. Das ist ja einfach so ein weißes, langes Ding und man muss... Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen eindimensional gedacht, aber du weißt, was ich meine.
Aber du hast recht. Ja, du hast recht. Die besten Hochzeiten sind die, wo das Brautpaar eigentlich denkt, ach fuck it, ist doch eigentlich scheißegal, Hauptsache alle sind da und dann wird nochmal der Opa aus dem Altenheim rausgeschoben und alle dürfen nochmal mitfeiern.
Ja, genau. Und man sagt,
haben einfach eine gute Party und so.
Und man denkt nicht drüber nach, wen man jetzt einlädt und nicht, man schreibt den Leuten einen Brief, Leute, pass mal auf, wir haben uns jetzt entschieden, wir sind jetzt schon länger am Rumvögeln, jetzt wollen wir das mal serious versuchen, wir machen jetzt auf alle Fälle so, wir wollen heiraten und wir hätten gerne euch dabei und mit euch, dass ihr uns euren Segen gebt, ja. Und dann lädst du deine besten Freunde ein, trinkst mit denen, fährst mit denen vielleicht ein Wochenende weg und machst dir eine gute Zeit, aber die ganze andere Gedöns hier mit Sitzordnung und das und das gute Service rausholen und den ganzen Bullshit, ne, das wäre auch nichts für mich.
Aber es gibt viele Familien, wo das so eine wahnsinnige Familientradition ist. Also wo dann der Vater auch mal sich dann, keine Ahnung, dazu runter herablässt, mal das Tafelsilber der Oma, was er bei seiner Hochzeit schon, oder die servierten Ringe werden dann ausgepackt. Ich war auch schon auf sehr bürgerlichen Hochzeiten, wo das wirklich so eine, wo man dann merkte, was da so für ein Druck in der Familie ist. Also wie wichtig dann so ein gesellschaftliches Ereignis ist, also dass das richtig serious ist. Und da wurden dann auch Geschäftsfreunde der Eltern eingeladen und so. Und das ging dann eben nicht nur um Liebe, sondern auch um irgendwie Repräsenten in dem Dorf, wo man dann herkommt und so, oder dem kleinen Städtchen oder auch der Großstadt. Also das gibt schon echt Hochzeiten, wo echt wahnsinnig viel Druck drauf ist. Und die sind eigentlich immer beschissen und da habe ich wahnsinnig viel Unglück schon erlebt. Alleine wenn du dann so einen Standesbeamten hast, der auch irgendwie Hobbylyriker ist, der dann nochmal schnell so ein eigen selbstgeschriebenes Gedicht dann zum Besten gibt, ohne dem Brautpaar Bescheid zu sagen und so. Also unangenehme Situationen, schreiende Kinder zum Beispiel, total geil.
Die Kinder heulen direkt bei der Trauung, und sitzen vorne in der ersten Reihe und so
genau,
Schreihals, und das ist alles, so ein dreijähriger Schreihals, der eigentlich ganz nach hinten gehört.
Aber was willst du machen? Wenn du eine Verwandtschaft hast oder Freunde mit Kindern, dann sind die halt einfach da, dann schreien die Kinder. Ich finde es viel unangenehmer, das habe ich auch schon erlebt, dass das Brautpaar gesagt hat, die Kinder müssen draußen bleiben. Wir haben eine Kinderbetreuung, aber du denkst, Alter, kannst du mein Kind draußen anbinden wie ein Hund oder was? Oder was ist jetzt hier los?
Das ist auch
wenn du Kinder hast, dann kommst du
wenn die Kinder halt aus mit. Der anderen Ehe sind...
Nee, aber wir wollen uns nicht den schönsten Moment, das Jawort, kaputt machen lassen von einem Kinderschreien. Alter, ey. Alles schon erlebt.
Ich kriege ab und zu mal Videos geschickt von Hochzeitspärchen, die zum Song von mir, So muss es beginnen oder Wenn es gut ist, und so zwei positive Liebeslieder, die ich mal geschrieben habe. Und die schicken mir dann Videos, wie da abends noch getanzt wird zum Song von mir. Das freut mich immer ungemein. Und dann gucke ich, da sehe ich das Video und da sitzt dann auch meistens immer ein guter Kumpel noch besoffen, so kann gerade noch aufrecht irgendwie sitzen am Tisch und so. Ganz oft so eine Videos. Ich glaube, am Anfang ist es sehr oft dann so, dass man diesen Weg gehen muss oder die zwingen sich durch. Am Ende wird dann hart getrunken und dann lassen alle auch oft die Hemmung fallen. So, ne? Und das ist, glaube ich, der interessanteste Part der Hochzeit für mich, wenn alle am spätesten Abend da irgendwie doch einen sitzen haben und dann die echten Emotionen rauskommen. Und der Rest gehört...
Ich finde das aber so geil, dass du noch nie auf so einer geilen bürgerlichen Hochzeit warst. Du bist einfach zu...
Jetzt kriege ich wieder Instagram-Einladung von Leuten, die sollen, dass ich auf ihre Hochzeit komme. Und ich kann auch noch bei der Mutter irgendwie pennen im Gästezimmer im benachbarten Ort.
Oder meine Mutter wäre was für dich, so nach dem Motto. Seit Fadi nicht mehr da ist, ist Mutti traurig. Meine Mutter wäre was für dich.
Sie hört immer den Podcast. Es ist ja der große Wedding-Planer-Podcast heute, merke ich gerade. Wir müssen eigentlich die großen fünf Sachen, die auf einer Hochzeit auf alle Fälle stattfinden sollten, das könnten wir eigentlich mal machen.
Wollen wir das machen heute? Ich kann auf jeden Fall aus wahnsinnig viel Erfahrung schöpfen.
Ich würde da ganz unbedarft rangehen an diese Hochzeit.
50 Hochzeiten. Ich schwöre, 50 Hochzeiten habe ich schon erlebt. Und die heiße Phase ist schon vorbei zum Glück. Jetzt kommen die ersten Trennungen. Das ist total geil. Also die ersten, wo man dann merkt, schwierig und das ist gerade so mein Leben. Die ersten Trennungen. Die ersten großen Trennungen. Nicht die kleinen, sondern
dann machen
große
wir, Trennungen. Dann machen wir kurz Pause, machen die großen fünf Ereignisse, die auf einer Hochzeit für gute Laune
passieren können müssen. Die großen fünf Hochzeitsereignisse. Einfach mal so ein bisschen allgemeiner. Das muss nicht gute Laune, kann auch schlechte Laune sein. Und ich verspreche, ich erzähle nur Sachen, die ich wirklich erlebt habe. Nur realer Shit. Aber ich muss ein bisschen anonymisieren, weil die Leute hören ja zum Teil auch zu und sind immer noch glücklich.
Ich habe mich in den letzten Wochen hier so offenbart mit Frau Schmidt und mit all den Sachen und den Nacktfotos. Jetzt bist du mal dran, ein bisschen über deine schöne Verwandtschaft zu reden. So, wir machen kurz Pause. Ich pack von den Misfits den Song Hollywood Babylon auf die Bühne, auf die Playlist. Das haben sie auf der Bühne gespielt. Ich habe es geliebt, ich habe mitgebrüllt. Und dann packe ich noch She, auch ein Song von 1978. Da war der Glenn Danzig, 19 Jahre alt. Der singt wie so ein Elvis ein bisschen irgendwie. Und der hat so eine Leidenschaft in der Stimme. Und deswegen liebe ich die Misfits so. Ich liebe diese Mischung aus diesem Horror Punk, aus diesem ganzen düsteren Kram, aber auch diese Melodien, die hatten und dass der Typ so eine Inbrunst beim Singen hatte. Und ich mag das Logo, ich mag, dass die aussehen wie Comicfiguren auf der Bühne. Deswegen sind die Misfits meine Lieblingsband. She und Hollywood Babylon packe ich auf die Playlist, die Fidi und Bumsi Playlist. Und du?
Ich packe zwei Songs auf die, erstmal nur einen, Fidi und Bumsi Playlist. Und zwar passend zum Thema Heiraten und jetzt zetteln wir uns von der Band, wo du ein ambivalentes Verhältnis hast oder sogar die Scheiße findest. Aber das ist ein Song, der ist Freitag rausgekommen bei Spotify. Der Song heißt Wir lieben uns und bauen ein Haus und ist von den Screenshots wieder mal.
Endlich.
Es ist wieder ein sehr guter Song.
Ich finde die super, die Screenshots. Die sind
halt die Fresse. Ein tolles Video und ich glaube, du kommst sogar auch im Video vor.
Wahrscheinlich. Die waren total aufgepeitscht, weil ich mir das überlege. Ich finde die auch. Ich wünsche ihnen alles Liebe, alles Gute. Ich habe mich gescreenshot. So, gleich sind wir wieder da mit den großen fünf Hochzeitsereignissen. Tschüss.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Es ist Fest und Flauschig Time. Es ist hier die große Hochzeitssendung. Wir geben euch Tipps für die Hochzeit und vieles anderes. Wedding Planner Jan Böhmermann holt die heißesten Tipps raus. Keiner hat so viel.
Und Partycrasher Olli Schulz zeigt euch mal, was richtiger Punk ist auf eurer Hochzeit.
Bevor wir damit anfangen.
So spießig.
Bevor wir mit diesen großen fünf anfangen, ne? Was auf eine gute Hochzeit gehört und wie man eine Hochzeit aufpeppen kann, wollte ich noch kurz was loswerden. Eine Sache, ich bin ja ein Typ, der viel in Hotels unterwegs ist, ne? Und eine Sache, die mich wirklich nervt, dann war ich bei den Misfits. Wir hatten ein kleines schönes Hotel gehabt. In Manhattan hatten wir ein Hotel und dann bin ich aufs Konzert gegangen, hatte vorher noch geduscht und ich habe mich gewundert, warum mein ganzer Körper so klebte und sich so komisch anfühlte. Dabei hatte ich mich doch eingecremt. Und dann bin ich nach dem Konzert wieder zurück ins Hotel und habe gesehen, dass ich mich komplett mit dem Hair Conditioner eingecremt hatte, meinen gesamten Körper.
Ja, nicht schlecht. Und ist mir auch schon mal passiert.
Ja, und dann frage ich mich, warum gibt es den Hair Conditioner? Wer benutzt den Hair Conditioner noch?
Frauen, Alter, Frauen.
Also die meisten Frauen haben genug Hair-Conditioner dabei und benutzen den fremden Hair-Conditioner aus dem Hotel, wo schon 20 Typen rein ejakuliert hätten können, weil den keiner benutzt, wo du gar nicht weißt, weil das auch so, ich finde auch, dass das Zeug sieht so komisch aus. Ich dachte aber, das ist Bodylotion gewesen. Die Bodylotion stand aber gar nicht.
Du hast dich mit Hair-Conditioner eingecremt.
Ja, die Beine, die Brust, alles, Gesicht, komplett. Und es hat so gebackst. Ja,
kann man wie schön kämmen hinterher.
Alles, ich habe mich komplett mit, und ich finde, der Hair Conditioner gehört auch nicht mehr ins Hotel. Das ist irgendwie so eine Sache, das machen so Hotels, um zu zeigen, ja, wir sind nicht nur Body Lotion und wir haben nicht nur Shampoo, wir haben auch Hair Conditioner. Und ich finde, es ist immer eine Tube zu viel, die nur nervt und die keiner benutzt. Hair Conditioner.
Nee, ich finde es viel schwieriger, diese Body Lotion, die dann da ist, wenn man sich die nach dem Duschen aufs Gesicht schmiert, ist das meistens nicht so ein gutes Zeug, so eine Creme, die Haut atmen lässt, dann bildet sich quasi unter der Cremeschicht so eine dicke Schweißschicht.
Stimmt.
Man suppt dann so Poren von Schweiß, blubbern dann durch die Creme durch. Das finde ich noch viel schlimmer als Conditioner.
Sieht der Schweiß so ganz grau aus. Das ist auch, also ich benutze das eigentlich auch ungern, aber ich habe gedacht, ich wollte meinem Körper mal wieder was gönnen. Wenn ich schon in New York bin, habe ich gedacht, ne, dann creme ich mich auch mal ein. Für die Girls auf dem
Konzert. Wenn ich in New York bin, creme ich mich auch ein. Ist ein schöner Sendungstitel. Oder wollen wir, nee, komm, lassen die Leute, können wir eher begeistern mit geilen Hochzeitsgeschichten. Ich habe wirklich so wahnsinnig viele Hochzeitsgeschichten, dass mir die Auswahl sehr schwer fiel bei den großen 5. Machst du mal kurz Jingle, dann können wir nämlich hier direkt.
Ich fange jetzt mal direkt mit dem Jingle an. Hier kommt.
Jingle.
Hier kommt für euch, warte mal, wo ist denn jetzt der Jingle schon wieder? Es dauert.
Wo ist der Jingle denn?
Jingle Bob. Hier kommen für euch wieder mal.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja. Heute die großen 5 absolut unwiederbringlich wichtigen Aktionen, die auf einer Hochzeit stattfinden müssen, die eine Hochzeit zu der Hochzeit machen, die ihr euch wünscht. Bei mir auf Platz 5, ich sag's direkt, eine Hochzeit nach meinem gefühlten Interesse jetzt für die Hochzeit, also so aufgesetztes Interesse, gehört ein Orgelspieler dazu, und zwar mit einer kurzen Mini-Plee-Frisur, der so ein bisschen wie Franz Lampert aussieht und der da irgendwo in der Ecke sitzt, und wenn es Essen gibt, dann fängt er an, die Tasten zum Feuern zu bringen. So ein richtiger Tastenficker, der alle Melodien spielt und auch alles ein bisschen schneller macht, und irgendwann, wenn er alle durch ist mit Tony Marshall und mit Bernhard Brink und mit all den Klassikern, dann kommt in so einer Orgelversion White Stripes hier, Seven Nation Army, dum, 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 und dann sagen die, oh, die Leute, und dann wird getanzt. Und so ein.
Kommst du aus einem Milieu, Olli, wo ihr auf größeren Feiern früher Alleinunterhalter gebucht habt?
Ja. Meine goldene Hochzeit im Café Oemoa.
War ja bei uns auch.
Goldene Hochzeit, meine Urgroßeltern, wurde ein Tastenficker wurde da gebucht. Also einer, der dann kam, der dann ganz hektisch, oh, der Orgelspieler ist da. Und ich habe damals als Kind gedacht, das war sogar Franz Lampert. Kennst du Franz Lampert? Das war ja so ein
Orgel. Sagt mir nichts, wahrscheinlich so eine lokale Größe.
Nee, bei euch, oder? Nee, der hat auch, glaube ich, bei der WM mit der Deutschen, das war der in den 80ern und so, war das Franz Lampert, musst du mal googeln. Das Orgel-Medley und so, das war auch die meistverkaufte, das war ein richtiger Hexer an der Orgel. Und ich glaube, der hat auch noch einiges weggeflankt, wenn er dann fertig war mit dem Auftritt irgendwie auf der Hochzeit.
Oh ja, ich sehe schon, die Frisur so ein bisschen wie Bernhard Brink, so eine Föhnfrisur, wie auch. Ah, das ist nicht schlecht. Sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall aus wie jemand, der mit der Orgel sich in die Herzen der Leute georgelt
hat. Die Hornhaut an den Fingern ist nicht nur vom Tastenspielen, mein Freund. Der hat auf alle Fälle beliebt auf allen Hochzeiten gewesen. Auf Platz 5 bei mir der große Orgelspieler, der Hexer, der auf alle Fälle jede Party, also finde ich gut, braucht man.
Ja, bei mir auf Platz 5 der großen 5 Dinge, die bei einer Hochzeit auf jeden Fall passieren müssen, ist, dass allen Hochzeitsgästen, den engen Freunden, ist es eh schon klar, aber jetzt auch den entfernten Freunden klar ist, was für ein unglaublich schlechtes Verhältnis das Brautpaar zu ihren jeweiligen Eltern hat. Kreuzweise aber auch zu den eigenen. Passiv-aggressive Eltern beziehungsweise passiv-aggressive Brautpaare, die nichts mehr fürchten als den Moment, wo die Eltern oder der Vater, vielleicht sogar noch der geschiedene, von der Mutter geschiedene Vater, der jetzt aber längst in Miami lebt, dann kommt und die Rede hält. Und an diesen Momenten entscheidet sich immer oder weiß man immer schon, wie ist das Verhältnis zwischen Brautpaar oder Bräutigam und Braut und den Eltern. Und ich war auf vielen Hochzeiten schon, wo das ein absolutes Highlight war, wo viel drüber gesprochen wurde, wie unglaublich zerrüttet das Elternhaus offenbar sein muss. Die Hochzeit perfekt, es war wirklich alles perfekt, aber bei der Rede hast du dann gedacht, das ist jetzt alles, was dir einfällt zu deiner Tochter oder zu deinem Sohn, oder das ist jetzt wirklich das, was du hier in diesem wichtigen Moment sagen möchtest. Also und passiv-aggressive Eltern auch untereinander. Also auch geil, wenn die Eltern getrennt sind, jeweils mit einem neuen Partner da sind. Dann allein, da gab es 3 Wochen vorher schon Diskussionen, wie man die dann setzt. an den Brauttisch, an den Tisch, wo Braut und Bräutigam sitzen. Wie setzt man da die getrennten Eltern mit ihren jeweiligen Partnern? Vater und Mutter müssen natürlich nah an der Braut dran sein, aber die jeweiligen neuen Partner dürfen ja auch nicht ausgeschlossen werden.
Auf gar keinen Fall.
Allerdings mag man ja oft dann die neuen Partner, einen mehr, einen weniger und so. Da wurde schon viel Porzellan. Und will der neue Stiefvater vielleicht auch nochmal eine Rede halten? Oder der neue Stiefvater, mit dem hat dann die Braut ein besseres Verhältnis als zu ihrem eigentlichen leiblichen Vater und so. Oder zu dem Freund, der Ex-Freund der Mutter, der auch noch mit eingeladen wird, der mit am Tisch sitzt. Also passiv-aggressive Eltern-Brautpaar-Kombination ist ein absolutes Must-Have bei einer guten Hochzeit. Das ist ganz wichtig, damit auch gerade die entfernten Gäste, weil, weißt du, die engen Freunde kennen die Geschichte, ja. Aber die entfernten Gäste, die nur, die vom Hören sagen, das Brautpaar nur kennen oder mal so eingeladen werden, einfach mal so als entfernte Bekannte, damit die auch Spaß haben und was zu erzählen haben an ihren fucking Tischen, wo sie mit anderen entfernten Bekannten hingesetzt wurden. So nach dem Motto, oh, die Stimmung ist aber schlecht. Ho, 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 ho. Man ist meistens so weit weg, dass das Brautpaar das eh nicht hört. Das ist das Gute daran.
Und dann ist es aber auch, ist es nicht deprimierend, wenn dann heiraten die und das eine Pärchen von den Eltern, also die Eltern von dem, von ihm oder von ihr, sind zwar noch zusammen, aber in einer so aggressiven Verhältnis, also angekommen, dass es eigentlich überhaupt kein Vorbild ist, um zu heiraten. Dass man eigentlich bei den eigenen Eltern schon sieht, wie schlimm das da geworden ist, nach 40 Jahren Zusammenleben, ja, und nur noch Hass, ja, existiert und man sich nur noch irgend so einem unterschwelligen Ton, und die sitzen da und du merkst das schon eigentlich, das ist jetzt irgendwie, warum heiratet die, wenn die das bei ihren Eltern täglich sieht, dass da nur noch komplette Zermürbung herrscht. Naja.
Ja.
Auf Platz.
Ja, oder so eine Geschichte wie, du weißt bis zum Vortag, weißt der Hochzeit, weiß das Brautpaar nicht, ob der Vater jetzt eingeladen wird. Also er ist eingeladen, aber man weiß nicht, ob er kommt oder nicht, weil die Stimmung ist gerade schwierig. Und dann sitzt er da und es ist, alle versuchen gute Miene zum bösen Spiel zu machen, aber du spürst, da ist richtig Familienärger seit 30 Jahren.
Ja.
Und man versucht das irgendwie zu kitten und zu überspielen, aber das sind auch die Hochzeiten, wo auch gerne mal sich geprügelt wird, weil sich diese Aggression
nicht... Ja, das kommt noch bei mir, so kommt noch, da hätte ich noch als Punkt
gehabt. Achso, Entschuldigung.
Prügeln
einen, also, Platz 4 der großen 5 Hochzeitsereignisse, die stattfinden müssen.
Platz 4 bei mir, der psychopathische Ex-Freund, der nicht drüber hinwegkommt, dass sie jetzt heiratet und einfach auftaucht auf der Party und steht da und er starrt sie an und er steht da vorwurfsvoll und steht da auf der, in der Ecke und steht da und alle drehen sich, oh nein, ätzend, ey. Oh, der Timo ist da. Scheiße, Timo ist da. Und dann sagt er, ja, einer muss den Timo jetzt wegmachen. Und der Timo steht dann da in der Ecke und starrt sie an und hat auch einen Blumenstrauß und weiß selber nicht, was er genau, aber er ist auf alle Fälle hingekommen, um mir nochmal Schmerzen zu bereiten, weil er immer nicht drüber hinweg ist. Und sie sagt, oh Gott, Timo ist da. Und dann wird so, kommen so zwei Leute und dann wird er so rausgebracht, so an den Armen raus, und er brüllt dann noch kurz was und dann ist auch Schluss, dann ist er raus aus...
Ich liebe dich!
Ich liebe dich! Karin, du machst groß Fehler! Und dann ist Schluss. Und der kurz auftaucht und ganz kurz schon dafür sorgt, dass auf alle Fälle das noch richtig brodelt. Und er noch draußen noch kurz wartet, bis einer der Kumpels vom Bräutigam, der seit 7 oder 8 Jahren im Taekwondo einen schwarzen Gürtel hat, dem draußen eine ballert und mit so einer blutigen Faust wieder zur Hochzeit irgendwie reinkommt.
Und ja, sagt, ja, aber der ist schon so leicht an, der ist aber schon so leicht angesäuselt. Mhm. Deswegen hat er seine Taekwondo-Fähigkeiten nicht ganz ausspielen können. Also er hat so ein, weißt du, so ungelenkes Taekwondo, wie jemand, der das eigentlich gut kann, aber dann hat er halt schon so ein bisschen was drin und dann kriegt er das nicht mehr ganz so hin, wie es eigentlich sein müsste. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Obdachlosenkampf. Weißt du, wie man früher... Nach Jackass gab es mal so eine Phase der Enthemmung in den 90er Jahren, wo man es den jungen Leuten
nicht, macht. Die hat bis jetzt nicht aufgehört, diese Enthemmung, finde ich.
Nee, aber es gab eine Phase, wo ich glaube sogar Obdachlosenkämpfe bei MTV liefen. Es gab irgendeine Sendung.
Bumfights,
Die Weiterdrehung von Jackass, das weiß ich noch ganz genau. Und da haben die irgendwie Obdachlosenkämpfe gezeigt, wo die so halb inszeniert waren, aber das war irgendwas...
Kannst du dich noch erinnern an diese beiden Brüder? Ganz kurz auch noch, das Side of diese beiden Brüder, how to pimp my face oder so, wo diese beiden Brüder aussehen wollten wie Brad Pitt und sich die Fresse so operiert haben, damit sie aussehen wie ihr Lieblingsschauspieler und beide einfach nur aussahen wie Zombies danach, und das wurde alles dokumentiert in so einer 6-teiligen MTV-Serie, also völlig. Hey.
Nee, ne? Oder wie Tom Green sich sein Ei hat abnehmen lassen und das, also weil er Hodenkrebs hatte und das übertragen wurde bei MTV. Tom Green hatte da so eine Art Nils Ruf, das ist der Vorbild für Nils Ruf quasi. Ja. Und er hatte so eine Sendung bei MTV und dann hat er das richtig krass überdreht und dann hat er Hodenkrebs bekommen und hat sich dann ein Testikel, die ganze Krankheitsgeschichte und die Operation, alles im Fernsehen gemacht. Das weiß ich auch noch, so 90er Jahre MTV, radikale Enthemmung und so. In Deutschland gab es das irgendwie nicht so richtig. Aber das war
In Deutschland hat sich Nadel ihre Brust wiegen lassen von so einem Japaner. Das war auch mal im Fernsehen. Aber
ja, genau.
Auf Platz 4 bei dir der großen Hochzeit. Bei mir war es gerade, oder bin ich dran? Nee, du bist dran. Psychopathischer
Ex-Freund. Ich bin dran, Platz 4. Ja, bei Platz 4 habe ich sehr oft erlebt. Tatsächlich von den 50 Hochzeiten würde ich sagen, 10-mal, dass es irgendwann zu so einer ganz ungünstigen Zeit heißt, Leute, man geht zum Buffet und denkt dann so, Moment mal, es ist ganz schön leer. Das Brautpaar hat viele Freunde eingeladen, aber man war so ein bisschen knauserig mit dem Geld und hat das falsch eingeschätzt, wie viel gefressen wird von diesen Schweinen, die einmal im Jahr mal eine vernünftige Mahlzeit haben wollen. Das Catering ist alle. Und dazu muss man wissen, dass bei den normalen Hochzeiten, also bei den meisten Hochzeiten, bei denen ich war, waren Hochzeiten aus normalen Verhältnissen. Also es war extrem wichtig für das Brautpaar, dass alle Leute, die gekommen sind, keine Geschenke machen. Bitte nichts schenken, was Sachpreise oder sowas, sondern bitte nur Bargeld. Das muss einfach ein Umschlag und dann kommt das in eine Kiste rein und wird dann irgendwann um 9 Uhr, wenn alle so leicht angesäuselt sind schon, von der Mutter in irgendein Hinterzimmer gerettet, weil sie Angst hat, dass irgendjemand das klaut. So, und bitte, das Brautpaar rechnet damit, dass Leute viel Geld spenden. Und das Catering ein bisschen knapp kalkuliert, da die Stimmung sinkt radikal.
Und alle hauen aus der Gegend, wenn.
Aber auch das ist sowas, wo dann so gerade Catering ist zu wenig, der Mitternachtssnack ist zu wenig kalkuliert. Die Leute haben ja um 12 wieder Hunger. Da wollen die immer eine Currywurst aus dem Schlauch
haben. Aber gibt's nicht oder eine Mitternachtssuppe, diese Hacklauch-Käsesuppe, die ich so gerne esse.
Das gibt's, aber ich komme aus einer Region, wo mandatory ist, wo Pflicht ist, dass Hochzeitssuppe, also auf einer richtig traditionellen norddeutschen Hochzeit, muss Hochzeitssuppe serviert werden. Die kann man auch von Erasco kaufen, in Ein-Portionen Dosen.
Jetzt hätte ich Bock auf diese Käse.
Weißt du welche? Mit Markklößchen.
Markklößchen. Der Klassiker.
Klare Brühe.
Käselauch, Hack ist die bessere Suppe. Da hast du auch am nächsten Morgen nochmal richtig was von, wenn du auf Klo gehst. Und dann, wenn du dann irgendwie zu viel davon isst. Und manchmal mache ich mir zu Hause ganz alleine für mich so eine Käselauch-Hacksuppe, weil ich die so lecker finde. Mit Schmelzkäse.
Aber Catering ist alle und das Brautpaar, hat zu schlecht geplant, zu wenig geplant. Vielleicht war auch der Caterer irgendwie nicht so richtig professionell. Man muss ja auch nach dem Preis gehen. Und dann angedockt daran, das Catering ist alles, also überhaupt die finanziellen Geschichten von so einer Hochzeit und dann zählt das Brautpaar am nächsten Tag das Geld und dann merken sie, fuck, die Hochzeit hat, keine Ahnung, 10.000 Euro gekostet, wir haben aber nur 6.000 Euro von den Gästen bekommen, jetzt haben wir 4.000 Euro Schulden.
Und da ist schon kein Bock mehr auf Ehe.
Ich kenne total viele Brautpaare, die aus normalen Verhältnissen kommen, also wo nicht die Eltern das bezahlen, sondern wo man sich das so irgendwie einigermaßen abspart und man kann gerade so irgendwie einen mittelmäßigen DJ und gerade so ein bisschen Catering bezahlen und dann merkt man, das Geld kommt nicht wieder rein. Und deswegen, also wirklich, wenn ihr jetzt gerade in einem Alter seid, wo ihr zu Hochzeiten geht, lieber nochmal ein bisschen Zwanni drauflegen oder nochmal vielleicht sogar ein Fuffi drauflegen, wenn es ein guter Freund ist oder so, als zu wenig Geld geben. Immer mehr Geld geben, als man eigentlich denkt, weil das Brautpaar freut sich. Das ist ja nur für die Hochzeit. Man bezahlt quasi eigentlich nur den Abend letztlich damit.
Ja, da muss man auf alle Fälle einmal, wenn man schon dahin geht, dann muss man auch Scheine lassen. Auf Platz 3 bei mir.
Warst du schon mal auf einer türkischen Hochzeit? Nee, warst du noch nicht, ne?
Nee, war ich auch noch nicht. Aber sehe ich öfter auf Instagram bei Rapper-Freunden von mir, die da öfter mal drauf sind. Dann sehe ich immer, wie die dann da das Geld in den Bräutigam an das Jackett nageln.
Das ist das Zeichen. Ich war zweimal auf einer türkischen Hochzeit und das war wirklich schockierend, dass das, einmal mit Ausrufen des überreichten Geldbetrages. Und dann musst du dich in eine Reihe stellen und dann das Geld übergeben. Und dann sagt das der DJ. Und die haben da, Alter, fahren da Bands auf. Und die hatten ein Rollstativ. Auf einem Rollstativ war eine Kamera drauf bei der türkischen Hochzeit. Erstmal in so einem würdelosen Industriegebiet vor den Toren der Stadt. Eine riesige Halle. Neben so einem, keine Ahnung, Spieleparadies. So ein Kinderding, wo die Kinder mal rutschen und so. Und Metro und Ikea und so. Und noch so ein riesen Ding. Und dann haben die Hochzeit während der Hochzeit live übertragen auf eine Leinwand auf der Hochzeit. Damit alle von allen Tischen aus sehen konnten, was passiert. Also die Älteren vor allen Dingen. Und die Band hat den ganzen Abend nur Songs gespielt mit dem Rhythmus. Ja, das war der einzige Rhythmus.
Ja, gut.
Das war den ganzen Abend original ein. Oh, scheiße, jetzt fällt mir alles runter hier. Oh.
Was ist los?
Ohne Scheiß, hier kommt aus dem CD-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk. Ich habe ein CD-ROM-Laufwerk
gespielt. Da ist ein Pelzei drin. Wir sagen ja nicht mehr aufgemacht.
Nein, da ist gerade eine Spinne rausgelaufen gekommen. Alter.
Eine große?
Ich benutze das CD. Richtig. Alter.
Da mag aber einer keine Spinnen. Aufgesaugt.
Oh, da war sie nochmal.
Da ist jetzt Geld mit in den Staubsaugerbeutel gegangen.
Ja, ja, sorry.
Hast weggesaugt. Weißt du, was mache ich
in meinem Staubsaugerbeutel, da leben so viele Spinnen. Da ist wie bei den Fraggles so eine Spinnenwelt in meinem Staubsaugerbeutel.
Eine eigene Spinnenwelt, genau. Die haben sich das richtig gemütlich gemacht. Das ist so, ich bin genauso. Ich lasse die Spinne leben, wenn ich sie seit Tagen an der Decke sehe und denke, jetzt muss sie mal raus. Aber wenn sie ganz unvorbereitet irgendwo mir entgegenkriegt, dann hole ich sofort den Sauger raus. Weil dann ist sie einfach, das ist die Strafe dafür, dass sie mich so erschrocken hat. Ich finde, das kommt darauf an, wie du der Spinne begegnest. Ob du sie im Leben lässt oder ob du sie tötest.
Aber im Staubsauger leben die ja weiter. Ich habe das mal überprüft. Weiter, ja. Ich habe einen Staubsaugerbeutel aufgemacht. Das ist
da sind die voll reich, weil da voll viel Geld drin ist. Die gehen dann mit dem Geld zur Bank und dann legen die das an und später kaufen sich so geile Klamotten. So sechs Beine, Hose mit sechs Beinen und sowas alles. Und dann
stell mal vor, du bist eine Spinnenmutter. Du hast, keine Ahnung, 50 Kinder. Ja. Und
die wollen alle heiraten.
Du musst für die Schuhe kaufen. Das Problem ist nämlich, am Anfang kleine Schuhe und die Kinderschuhe wachsen so schnell. Du musst mit diesen scheiß 50 Biestern andauern und jedes hat ja 8 Schuhe.
Oh, was das an Kohle. Ja, entdecken die scheiß Spinnen nie den Kapitalismus. Weil die den Kapitalismus
und Kinder neue Sachen wollen. Und was ist, wenn so eine Spinnenfamilie in Urlaub fahren muss? Allein transportmäßig. Wie oft musst du dann mit dem VW-Bus hin und her fahren, bis du die alle irgendwie, keine Ahnung, in Holland oder an der Ostsee hast? Oder
ja, sowas. Wenn die zum Yoga gehen und die ganzen Schuhe ausziehen, das sind ja riesige Berge, da kommen die Spinnen gar nicht mehr durch, weil Berge sind, weil die Schuhe ausziehen müssen vom Yoga.
Ja, und ist das bei haben Spinnen auch linke und rechte Beine, also dass die Spinnen Schuhe oder sogar dass quasi, dass du 8 Beine hast, aber das wirklich immer nur
4 linke, nur 4 rechte.
Ja, oder die sind ganz individuell, also dass du die durchnummerieren musst und dass keine Ahnung, der dritte rechts nicht auf den zweiten rechts passt, weil sonst kriegst du Blasen als Spinne. Das sind so Sachen, da habe ich noch nie was von gehört. Da sollen sie mal was drüber schreiben in den Medien.
Ein Netflix Special drüber.
Das haben uns früher immer als wir noch
Journalisten gearbeitet haben. Darüber solltet ihr immer was machen.
Die Spinnen mit den Schuhen.
So heißt die Sendung heute, finde ich. Darüber müsst ihr mal was machen. Oder?
Darüber müsst ihr mal was machen. Darüber müsst ihr mal was machen
mit Ausrufezeichen. Auf Platz 3. Platz 3, wir sind immer noch bei den großen Aktionen oder den Ereignissen, die auf jeder Hochzeit stattfinden sollten. Auf Platz 3 bei mir die beste Freundin der Braut aus Berlin, die ihr Leben noch nicht so richtig im Griff hat und stark unter Drogen ist und sofort anfängt bei der Party rumzubaggern, viel zu vulgär ist, sich einen reinsäuft und anfängt dann irgendwie mit dem besten Freund vom Bräutigam irgendwie so Bumstanz auf der Bühne zu machen, bevor das die Bräutigam oder die Braut eigentlich tanzen, sie sofort raufrennt und so in so einem anzüglichen Tanz so mega unangenehm alle Leute so und die Braut ist mega genervt und dann gibt es erstmal derbe Diskussion. Ey, ich hab dir gesagt, du sollst dich heute mal zusammenreißen, Jenny. Und sie, nein, ich hab's nicht. Und dann reden die und alle kriegen es mit, weil sie hat noch so ein Mikro weil sie eine Dankesrede gehalten hat. Also die beste vollgepillte Freundin aus Berlin, die zur Hochzeit kommt und viel zu doll ist und viel zu extrovertiert ist und viel zu sehr zeigen will, dass sie auch am Start ist.
Ja, und die vor allem dann nicht mehr in Berlin ist, sondern in der Provinz, wo die Freunde dann eigentlich herkommt. Aber, ne? Also die kommen.
Ja. Oder die gar nicht mehr da wohnt, die aber mal 2 Jahre in Berlin, aber jetzt ist sie zurückgezogen, weil sie hat ihr Leben da nicht so richtig hingekriegt, lebt aber den Lifestyle jetzt auf dem Dorf weiter, kommt zur Party und macht auf alle viel zu viel Action und hat auch viel zu versaute Klamotten an für eine Hochzeit eigentlich, will aber auch da nicht davon, weil sie früher im Berghain eine große Nummer war, ist es wichtig, dass das auf der Hochzeit weiter dieses Feeling und die auch viel zu früh den DJ fragt, ob er jetzt mal ein Techno umwechseln kann, so 8:45, obwohl die Eltern noch da sind.
Dazu passt mein Platz 3, der Satz, der DJ war nicht so gut. Ja. Das ist eigentlich immer so das Erste, was man am nächsten Morgen sagt, oder der DJ war nicht so, die Musik war nicht so gut. Mhm. Es ist immer so, bei Hochzeiten, es ist viel über Empfehlungen. Also man hat einen gehört, man war mal auf einer Hochzeit und da war ein DJ, der war super. Das ist aber, was auf einer Hochzeit funktioniert, kann man nicht generalisieren. Das ist wirklich, ich habe schon Hochzeiten gesehen mit denselben DJs. Der eine Abend war fantastisch und der andere Abend war richtig scheiße. Man kann eigentlich nicht von einer Performance eines DJs auf einer Hochzeit darauf schließen, dass es immer ein guter DJ ist, sondern Hochzeit ist ein filigranes Gebilde. Da muss wirklich alles stimmen. Und wenn so das Ökosystem einer Hochzeit schon nicht so richtig sauber ist, dann gelingt auch die Musik nicht. Und der DJ war nicht so gut oder die Musik ist nicht so gut. Und wenn das dann sogar die Eltern sagen oder die uncoolen Onkel und Tanten am nächsten Tag oder man sich das beim Brunch am nächsten Morgen, wir treffen uns am nächsten Morgen noch alle zum Brunch, bleibt alle noch, wir sind alle in der Stadt. Wie morgen, ich habe für die engeren Verwandten, aber wenn ihr da seid, könnt ihr gerne kommen. Wir haben einen riesen Tisch im, keine Ahnung, im
September,
nicht, nee,
so ein Laden, im
Alex,
im Feuer, Alex,
im Feuerstein,
im Alex,
im Feuerstein haben wir noch so einen Tisch.
Im Kaffee Extrablatt. Und dann musst du da. Und
ich habe extra Blatt auf dem Riesentisch auf dem Brunch noch. Da kommen sie alle noch am Brunch. Und am nächsten, der DJ, dann wartet man darauf, dass die Braut es endlich sagt, damit man selber mit einstimmen kann in die Lästerei. Ja, der DJ war nicht so gut. Das habe ich auch schon gesagt zu Holger. Oh ja, der DJ war nicht so gut.
Ja, wir hatten ja auch noch Diskussionen wegen dem Geld und so. Ja,
am Anfang. Und dass er dann zu den Kleinen so fies war, weil die sich nichts wünschen durften. Lass die Kinder sich doch was wünschen. Schakcha Baby, schakcha dü-dü-dü-dü-dü, Baby, schakcha dü-dü-dü-dü. Für die Kinder, solange sie noch wach sind, soll er das doch spielen. Voll dann nicht kategorisch. Und als am Ende dann irgendwie der Thomas so wahnsinnig betrunken war und sich dann mit ihm angelehnt hat, dass er nicht Helene Fischer spielen sollte, aber dann war er Helene Fischer in so einem Mix gespielt. Das Lied haben wir gar nicht wiedererkannt. Nee, der DJ war nicht so gut. Und dann ist der DJ auch meistens, will dann auch Bargeld schon vorab haben oder so, da ist die Stimmung sowieso schon mal gelaufen. Und wenn das dann so einer DJ mit Attitude ist, der wichtiger ist als das Brautpaar auf der Hochzeit, oder sich noch schlimmer, der sich mit dem Veranstalter oder dem Vermieter des Ortes oder dem Caterer gut versteht und die so eine Allianz bilden gegen die Hochzeitsgemeinschaft. Also, dass man schon weiß, das Servicepersonal lästert, sobald die in der Küche sind, mit dem DJ und dem Typen, der das Ding vermietet, über die Hochzeitsgesellschaft.
Aber auch innerhalb der Familie kommt eine kleine Gruppe, die sich auch schon derbe über die aufregt und so anfängt zu lästern. Die finden sich alle zusammen an ihrem schäbigen Blick. Die sitzen am Ende von dem Tisch dann zusammen, werden alle tanzen und lästern dann derbe rum und verbrüdern sich vielleicht noch mit dem Personal, die eh scheiße finden.
Die Musik war nicht so gut. Ja. Die Musik, der DJ, war nicht so gut. Am Anfang, aber dann war nicht so gut. Ist mein Platz 3.
Platz 2 bei mir ist die Schlägerei. Der jüngere Bruder vom Bräutigam oder der Cousin prügelt sich mit einem Gast der angelegten Kneipe. Man feiert nämlich die Hochzeit. Nach der kirchlichen Trauung geht man in das Vereinshaus, wo aber noch angelehnt eine Kneipe ist. Hinten ist dann der Partyraum. In der Kneipe vorne sitzen die normalen Gäste auf dem Dorf. Und irgendwann kommt einer nach vorne von den Hochzeitsgästen, legt sich direkt an mit irgendeinem besoffenen Gast, kriegt direkt auf die Fresse von dem Gast, kommt blutend zurück in den Hochzeitsraum, also in den Feierraum, geht irgendwie zu seinem Vater, sagt, ich hab auf die Fresse gekriegt. Der Vater läuft dahin, gibt derbe Diskussion mit dem Gast. Der Gast ist aber stärker als der Vater auch. Und deswegen gehen dann alle wieder rein, wie so geknüppelte Hunde. Und der eine sitzt mit gebrochener Nase dann zwischen all den anderen. Und draußen sitzt dann der also Sondersituation, weißt du? Einer mit gebrochener oder mit so aufgeplatztem Auge oder so, der auf der Hochzeit, der aber weiter zum Catering geht und dann wieder weiter isst und so. So einer noch. Also das ist so eine Schlägerei. Die große Schlägerei, die Dorfschlägerei auf der Hochzeit zwischen Kneipengast an der Kneipe und an dem Vereinshaus. Also da.
Ja, oder bei größeren Verwandtschaften, wie das in meinem Fall, oder Familien in meinem Fall, auch gerne mal untereinander. Oder die entfernten Großcousins kommen dann irgendwie aus anderen Ländern dazu und da sind noch alte Rechnungen, die dann beglichen werden. Von Feierlichkeiten, die auch wirklich, weißt du, wir haben große Familien, die eng zusammenhängen, die sich oft sehen, die kommen eigentlich gut miteinander klar, aber es schleifen sich mit der Zeit so kleine Krisenherde ein und ab und zu, wenn der Alkoholpegel entsprechend ist und nicht genug Fleisch verteilt wurde, gerade Fleisch ist da sehr wichtig zur Befriedung, also wenn nicht genug Grillfackeln auf den Grill geschmissen werden, dann brechen diese Konflikte aus und dann gibt's auch schon mal Schlägereien, aber ich habe ehrlich gesagt, die Schlägereien, es waren nicht so viele, aber so ein paar gab es und über die wurde aber noch jahrelang weitererzählt und die Leute, die bei den Schlägereien sich bewährt haben, haben dann auch in der Hierarchie, in der Familie ordentlich an Wert gewonnen, also sie sind ordentlich aufgestiegen mit Schlägereien, kann man auch wirklich... Da kann man langfristig mit, macht man guten Schuh mit einer gewonnenen Schlägerei. Das ist langfristig, ist das nicht verkehrt. Gerade in so Hochzeitszusammenhängen. Auf Platz 2 bei mir ist unvermeidlich Kulturstandort Deutschland, Land der Dichter und Denker. Es ist natürlich die Multimedia-Präsentation beziehungsweise die witzige Rede. Ja. Einmal im Leben, die beste Freundin holt die iMovie oder Movie-Maker-Fähigkeiten raus. Jetzt wird wirklich die komplette geballte Medienkompetenz ausgepackt. Man ist bei Instagram schnell dabei, eine Story zu machen. Da gibt man sich wahnsinnig viel Mühe. Immer wenn es ums Thema Hochzeit geht, wirken
man die
Bilder
Multimedia-Präsentationen. Nur in Ordner packen und dann legen die so eine kitschige Musik drunter sowieso schon, oder?
Es ist wahnsinnig traurig eigentlich, dass man da dann doch sehr hüftsteif agiert, noch immer. Und da sieht man eigentlich auch, wie der Kulturstandort Deutschland noch immer nicht international konkurrenzfähig ist. Es ist absolut, selbst witzig, ich habe noch keine einzige Witz, also wirklich von 50 Hochzeiten, ich habe noch nicht eine einzige witzige Rede gehört. Noch nicht einen einzigen Menschen, der da geredet hat, egal wie besoffen, das hinbekommen hat, irgendwie mal was wie echten Humor auf so eine Hochzeit mitzubringen. Es ist immer so ein bisschen staatstragend, immer
Hast
so
du schon mal
autoritär.
Eine Rede gehalten? Hast du schon mal eine Rede gehalten?
Nein, ich habe noch nie eine halten müssen und wenn ich gefragt worden bin, habe ich auch mal Nein gesagt, weil ich das auch nicht finde ich immer sehr unangenehm. Das ist dann mal so, was soll ich denn da? Das ist so ein bisschen so wie Fragst du auch nicht, wenn du einen Bäcker als Freund hast, fragst du den doch auch nicht, ob der irgendwie an dem Abend deiner Hochzeit da irgendwie Brötchen backt für dich, den ganzen Tag in der Küche steht oder morgens früh aufsteht für dich. Nee, da habe ich keinen Bock.
Wenn, dann muss das ein Profi machen, meinst du denn?
Nee, ich finde das ja schön, diese Tradition, aber mach doch einfach warum kriegen das Leute gerade in Deutschland nicht hin, dass das wirklich lustig ist? Und Hochzeitsfilme, warum ist das immer so eine...
Ich würde auf deiner Hochzeit eine Rede halten. Also nur, ich biete es dir hiermit einmal an, ganz kurz. Ich wollte nur sagen, wenn du das mal...
Ja, an dieser Stelle, wenn jemand noch Lust hat, mit einem Medientypen zusammen zu sein, ich suche gerade wieder eine Frau, ich würde...
Ich würde die Rede halten. Genau. Jan ist gerade auf der Suche und wenn es was Ernstes wird, würde ich die Rede halten. Auf alle Fälle.
Wenn es was Ernstes wird, würde ich nicht heiraten, glaube ich. Nee.
Du würdest...
Wenn es was Ernstes wird, würde ich nicht heiraten.
Finde ich gut. Ist eine gute Einstellung. Auf Platz 1 bei mir, der großen Momente.
Ich bin gespannt.
Es ist der politische Opa, der besoffene Opa, der anfängt, die alten Werte nochmal zu schätzen, in der Ecke sitzt und einfach aufhängen alle! Die Jugend von heute, alles dreck! Der dann sitzt und es gibt so 2, 3, die sich um ihn, die so peinlich erstmal finden, aber ein paar stimmen ihnen auch zu, umso besoffener sie werden. So ein alter, so ein Onkel mit dem roten Kopf, der auch schon so geschunden ist vom Leben, gerade irgendwie. Und so politisch, dann fängt so eine politische Diskussion an. Und an dem gleichen Tisch, aber 2 Tische weiter, an diesen zusammengestellten Tischen, ist der Armdrückertisch. Also diese Szenerie am Ende, so gegen 3 Uhr, einmal der Opa aufhängen, alle Politik, alles nichts mehr. Und dann da direkt 2 Tische neben die noch jungen, Anfang 20-Jährigen, wenn es dann wirklich gibt, die Armdrücken machen irgendwie. Und so diese Szenerie am Ende, 2 tanzen noch, Brautpaar schon lange weg, Opa hält politisch, lass mal alles raus, 2 stimmen ihm zu und nebenan wird Armdrücken gemacht. Und dann merkst du selber, it's time to go, it's time to leave the party. Also dieses Bild ist mein Platz 1.
Mein Platz 1 ist... im Laufe des Abends, also die Hochzeit ist alles perfekt, ja, monatelang vorbereitet. Das Brautpaar trifft sich noch mit den Partnern ihrer Freunde oder Freundinnen, die sie noch nicht persönlich kennengelernt haben. Die Location ist top, es ist für alles gesorgt, das Essen ist spitze. Und dann passiert das, womit niemand gerechnet hat. Im Laufe des Abends kippt die Beziehung des Brautpaars. Der Druck auf diesen einen wichtigen Tag, der war so groß, dass an dem Abend alles zusammenbricht. Also die Vorbereitung der Hochzeit, die teilweise schon ein Jahr im Voraus
Stress, alles detailliert, kommt raus, ja.
Das war letztlich nur Molto-Fill für eine ohnehin kaputte Beziehung. Und im Laufe des Abends kippt die Beziehung. Erste Indizien sind sowas, die Braut verdreht, genervt die Augen, weil der Bräutigam sich nicht so verhält, wie sie gerne hätte, dass er sich verhält. Dann emotionaler Ausbruch, es fließen Tränen. Ja. Wieder verdreht die Braut die Augen, weil die Tränen fließen beim Bräutigam. Ja. Damit hat niemand gerechnet. Auch die Gäste gucken
komisch. Dann sie merken gerade, der heult, Mann, der heult, nein, den will ich nicht haben, ja. Mann, der heult, ey.
Oder bei den Hochzeitsspielen gibt's so creepy Momente, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, dass auch der Freundes- und Bekanntenkreis nicht ganz sicher ist, ob das eine gute Idee ist, dass die beiden da jetzt heiraten. Scheint irgendwie durch, die Beziehung kippt im Laufe des Abends. Das habe ich von den 50 Hochzeiten, ich würde sagen, so 3-mal erlebt.
Die machen so Spiele, wie gut kennst du deinen Partner? Auf einmal merkt man, dass man sich gar nicht kennt.
Nee. Aber es gibt so Momente, wo dann alle merken, irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Und es hat tatsächlich, ich habe schon Hochzeiten gehabt, wo es dann danach in die Brüche ging und zwar sehr schnell.
Ich glaube,
also wo die Hochzeit, es wurde geheiratet am Abend, original auch am selben Tag und so mit Standesbeamten und wo die Ehe nicht mal geschieden werden musste, sondern man kann, glaube ich, innerhalb von 6 Wochen die Ehe annullieren lassen. Und das ist tatsächlich, ich glaube, 2-mal oder sowas wurde die Ehe nach der Hochzeit annulliert und alle haben am Abend gemerkt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und das waren meine absoluten Highlights.
Ich finde diese großen 5, die waren absolutes Pro für eine schöne Hochzeit. Ich bin mal gespannt, welcher unser Hörer nach diesen großen 5 noch Bock hat zu heiraten. Das waren
Und hinterher, ganz kurz hinterher, ja? es ist nicht wie bei einer Geburt, wo man vorher mal sagt, das wird der schönste Moment deines Lebens und hinterher dann alle völlig geschockt rauskommen und denken, Alter, was war das denn? Alter, das war Krieg, Krieg. So, und bei einer Hochzeit ist genau andersrum. Ja. Du denkst vorher, das wird so mega. Und hinterher wachst du auf und denkst du dann so, ja, ach so, das war das jetzt? Das war jetzt eine Hochzeit? Ja. Es ist eigentlich das exakte Gegenteil von einer Geburt.
Es ist so, ist ein bisschen so wie die Alliierten damals in den Containerschiffen, bevor die Ladeklappe runterging. Also,
das ist die Geburt. Dass man diese leichte Ungewissheit, die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm wird, irgendwie an Omaha Beach oder sowas. Ja.
Und dann ging der Hund los.
Dann ging die Klappe runter.
Schönes Bild auch nochmal.
Ja, ich muss immer denken, das hat Smudo mal gesagt. Ich weiß, hängen ja auch manchmal noch so Interviewfetzen aus längst vergangenen Zeiten so 20 Jahre im Kopf. Ja. Und ich weiß noch genau, dass in irgendeinem Interview Smudo mal gesagt hat, Alter, Geburt, das ist ja wie Krieg. Und dann kommst du zu deiner Frau und dann gehst du da ins Krankenzimmer und dann siehst du, da ist sie da so zerschossen, als wäre die gerade aus dem Krieg zurück. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, da ist Smudo wirklich sehr nah. Also wunderschöner Moment und so und toi, toi, toi und viel Spaß beim Geburtsvorbereitungskurs und dass man sich den Geburtssaal
aussucht. Aber ich glaube, Models sehen nicht so aus. Model Heidi Klum, glaube ich, sah total toll aus bei der Hochzeit.
Ey, da wird das Kind irgendwie mit einer einstweiligen Verfügung vom Rechtsanwalt aus dem Leib rausgeklagt.
Geklagt.
Und zwar ohne die Vagina
zu beschädigen. Genau. Das Kind kriegt den Auftrag, innerhalb des Mutterleibs die Vagina nicht zu beschädigen bei deinem Austritt aus dem Körper.
Ansonsten gibt es Schadensersatz.
Muss ich was einfallen. Deswegen sind die aber auch wahrscheinlich sehr erfolgreich, die Kinder, weil die damals schon so unter so vor der Geburt schon so trocken. Deswegen werden das auch alles so starke Menschen. So, das waren sie jetzt aber wirklich.
Muss ich was die einfallen.
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Das war unser Plädoyer für die Hochzeit, für das Prinzip, das Konstrukt Hochzeit. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar tolle Ideen geben.
Jetzt habe ich unseren Sendungstitel wieder vergessen. Das war doch so ein schöner Satz, weißt du das noch?
Du hattest einen schönen Satz gehabt. Wenn es was Ernstes ist, lieber nicht heiraten. Den fand ich gut.
Aber nee, das war ein anderer Satz. Ist egal.
Darüber müsst ihr mal was machen.
Das ist ein schöner Satz. Olli, letzte Woche haben sich die Leute beschwert, dass wir nur 53 Minuten haben. Ich habe das Gefühl, wir reden jetzt schon anderthalb Stunden.
Aber mir kommt das auch gefühlt ewig vor. Wahrscheinlich ist es nicht. Aber wir können auch nicht immer, das ist auch so eine Sache, ihr könnt auch mal wieder ruhig schön schreiben, wenn es was Schönes gibt. Weil nur, weil es mal 43 Minuten war oder nur, weil mal irgendwie eine Woche die Sendung nicht direkt live war, liebt ihr diesen Podcast ja immer noch. Also das ist auch für uns nicht gut, weil sonst fangen wir euch auch an zu hassen, wenn ihr euch immer so schnell beschwert. Weil wir denken ja eigentlich, dass wir eine Symbiose geworden sind nach all den Jahren inzwischen. Es kommen aber immer wieder neue Leute dazu, die muss man das nochmal erzählen.
Ja, leider. Muss man leider sagen. Ja, also ehrlich, wenn wir immer noch mit unserer kleinen, alten, fest und flauschig, samt und sorgfältig Bubble wären, dann wäre die Welt ganz entspannt. Aber tatsächlich durch diese komische, weil Spotify wirklich mal Geld auf alles wirft, ja, durch diesen Hype, ne, hast du auf einmal Leute an Land gespielt, wirklich, wo du wirklich auch dich als Künstler mal distanzieren musst und sagen musst, will ich gar nicht. Das möchte ich überhaupt nicht.
So schreiben, hallo, ich höre jetzt euch auch mal, ich habe immer nur den Podcast von Eule und Knupsi gehört irgendwie. Und dann guckst du nach Eule und Knupsi irgendwie und suchst den Podcast und dann, Wahnsinn. Ich muss noch eine Sache kurz erzählen, denn ich weiß nicht, wie reagierst du? Ich war neulich vorm Hotel und dann habe ich noch, da als ich noch geraucht habe, habe ich eine Zigarette geraucht. Neben mir stand eine Frau, meinem Alter ungefähr, sie war sehr schön. Es war eine von diesen Frauen, denen du die Schönheit angesehen hast, die schön sterben wird. Blonde Haare und sie konnte mit Mitte 40 wahrscheinlich oder Anfang 40, keine Ahnung, noch so eine Zöpfe tragen, war modern und stand mit mir da und hat mich nach Feuer gefragt und wir haben uns unterhalten und die hat sich rausgestellt, sie war aus Schweden und hat dann angefangen mit mir zu reden. Ich habe dann so einen Gag gemacht, ja, hier, the last two smokers of the world, bla bla bla, wie man sich so sympathisch Smalltalk-mäßig verhält. Und dann auf einmal fragt sie mich, woher komme ich? Ich meine, ich komme aus Deutschland. Sie so, oh, I love Germany, great country. Und dann meinte ich, warum? Und sie so, in Germany you can smoke, you can pay with cash money. Und auf einmal stellte sich das Gedankenbild raus. Auf einmal meinte sie, look at me, I'm from Sweden, we have fucking greater, our culture is fucked. Und auf einmal merke ich so, dass die nun mal ein ganz anderes Gedanken, und ich dachte erst, coole Frau und irgendwas, und das stellte sich heraus, dass die, also dann fing sie an so, our race is fucked und alles so, und ich bin kurz davor, zum Misfits-Konzert zu gehen. Und ich stellte sich raus, dass die einfach in einem Gedankenkonstrukt lebt, was mir fremd ist und was ich natürlich scheiße finde. Und offen zu kommst du so auf Leute, die sowas dir erzählen, und dann hat sie sich gesagt, wir in Schweden, wir haben keine Identität mehr, alles geht so, und fing an so, was machst du? Bist du einer, der, wenn man manchmal auch so Leute trifft, dass man dann anfängt, mit denen die große Diskussion zu eröffnen, oder gehst du einfach weg?
Nee, aber ich allein die Situation, dass ich mich mit Leuten vor einem Hotel unterhalten würde, würde mir öffentlich passieren.
Ja, okay, ja, okay, nur würde ich drauf. Nein, aber das war einfach ganz normaler, sympathischer Smalltalk. Ich dachte, die ist cool. Und dann macht sie sich so lustig. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich hätte der Frau jetzt ganz gut erklären können, dass das ein sehr zynisches und ich leider überhaupt nicht ihrem Weltbild entspreche und das alles ein bisschen auch anders sehe. Und aber ich war dann auch so, ich habe dann gesagt, I have to go to the WC. Und dann bin ich einfach abgehauen. Weil ich dann auch so denke, was soll ich jetzt groß anfangen? Erst dachte ich vielleicht, ja cool, kann man mal hier irgendwie so Smalltalk unter Touristen halten. Auf einmal stellt sich das raus. Hat mich auch ein bisschen deprimiert vom Konzert, das zu sehen, weil die einfach irgendwie so aussah, als wenn das ein liberaler Mensch oder irgendwas war. Und es ist so eine Sache, dass man so seine Haltung und alles hat, aber so in Einzelfällen, es ist so eine Sache, ich weiß nicht, es gibt genug Leute, die hätten sich hingestellt und sagen, listen now, what you're saying is bullshit und so weiter und so fort. Aber in dem Augenblick war ich dann auch so, und würdest du es genauso machen?
Einfach umdrehen. Nee, ich würde mich einfach umdrehen. Umdrehen und einfach gehen. Also das sind die schönsten Momente, die wenigen Momente, wo mir sowas passiert ist, einfach umdrehen und einfach weggehen, auch nicht mal was sagen. Das ist immer, das finde ich immer, immer am schönsten. Sag mal, bevor wir zum Ende der Sendung kommen, ich muss noch eine wichtige Sache besprechen diese Woche.
Ja, gerne.
Entschuldigung. Mach nochmal kurz aus, weil das, ich weiß nicht, vielleicht geht's auch ganz schnell. Aber hast du das mitbekommen? Haben wir über diesen Relotius-Fall eigentlich gesprochen hier in der Sendung?
Nein,
über
haben
diesen Fälscher?
Nicht, haben wir nicht.
Klaas Relotius, der große Weltklasse-Fälscher, der dem Spiegel und anderen Zeitschriften diese vielen falschen Reportagen untergejubelt hat. Der Typ, der das aufgedeckt hat, dieser Journalist, der mit ihm zusammen eine Dokumentation schreiben soll, oder eine Reportage schreiben sollte, dann merkte, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Juan Moreno, ich habe da vor ein paar Wochen schon mal gesagt, der hat ein Buch geschrieben, 1000 Zeilen.
Habe ich mir auch
und jetzt verklagt Klaas Relotius Juan Moreno, weil in diesem Buch angeblich falsche Tatsachenbehauptungen drin sind. Und ich hab gedacht, als ich das gelesen habe vorgestern, habe ich gesagt, okay, alles klar, ich kann jetzt über 3 Wochen nichts anderes mehr nachdenken oder schreiben, als über diese wirklich wahnsinnig komische Situation, dass der Typ, der Weltklasse-Fälscher und Betrüger, den Typen, der ihn enttarnt hat, jetzt verklagt, weil der wiederum das getan haben soll, was er getan hat. Und das ist so... ich merke schon, jetzt der Spaß hat 48 Stunden angehalten, jetzt bin ich da nicht mehr so berührt von, naja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da so eine ambivalente Meinung zu diesem ganzen Fall habe, den ich jetzt gar nicht, ich habe mir dieses Hörbuch von diesem Journalisten, der wohl auch zusammen,
Juan Moreno.
Ja, der zusammengearbeitet mit dem Klaas Relotius, ist der Name, glaube ich, ne? Und die haben zusammengearbeitet und für mich klingt das wie eine verbitterte Abrechnung von jemandem, der auch ein bisschen sauer war, dass der andere den ganzen Ruhm eingeheimst hat, natürlich auch zu Unrecht, das ist ganz klar. Und deswegen ist es auch okay, das zu machen. Aber hätte man noch ein Buch darüber schreiben müssen? Ich weiß nicht ganz genau, was dieser Fall alles mit sich bringt, wenn man den mal sich genau betrachtet. Welcher Journalist alles immer, wer wirklich, also wir hatten mit Dennis Yüksel gerade jemanden hier, der wirklich kämpft für so eine journalistische Ehre und für so eine Freiheit. Und das fand ich sehr beeindruckend von dem. Aber ich weiß, nicht jeder ist so. Und ich weiß nicht, der hat ja sehr viel Preise abgeräumt in kürzester Zeit. Und das ist sehr bemerkenswert dafür, wenn dann viel aus den Fingern gesaugt wurde, nicht alles wiederum. Und das spricht irgendwie so, das ist so eine Sache, einerseits fand man diesen Kujau so toll, der die für Hitler Bücher gefälscht hat, andererseits will man irgendwie sachliche Reportagen haben oder was auch immer, Dokumentation und ich weiß nicht, ob das die Schuld von, worauf ich hinaus will, Jan. Ich weiß nicht, ob das die Schuld ist, jetzt von einem Menschen nur oder sonst was, oder ob da nicht ganz viel Versagen hintersteckt, ja. Und ob der Spiegel sich das nicht auch da ein bisschen leicht macht, das jetzt alles genau auf einen Menschen zu münzen, weil ich finde, eine journalistische Informationskette sollte mehr aus nur einem einzigen Menschen bestehen. Und für mich klingt das ein bisschen.
Das finde ich auch, ja.
Ja, und für mich klingt das ein bisschen wie den Fokus auf eine Person zu legen und das damit alles so von sich, dass das alles falsch war, das ist eh klar. Aber es ist doch ein bemerkenswerter Fall und irgendwie hat sich das anzuhören, dieses Hörbuch von diesem anderen, sag den Namen noch, Entschuldigung, wenn ich den...
Juan Moreno und das Hörbuch heißt 1000 Zeilen.
Ja, und mich hat das auch einerseits fasziniert, aber auch hat so einen bitteren Nachgeschmack, das Ganze. Und ich glaube, der Klaas Relotius ist genug gestraft mit dem, ich meine, der kann nie wieder als Journalist arbeiten. Für mich sieht das auch aus, als wenn das eine psychische Krankheit war. Als wenn das jemand ist, der einfach der das nicht gemacht hat aus böswilligen Absichtung, also mit böswilliger Absicht, sondern mit dem Gefühl, also glaube ich, Erfolg zu haben oder Anerkennung zu finden. Und das klingt für mich wie eine psychische Krankheit ein bisschen. Wie Menschen, die chronisch lügen, das auch machen. Und ich glaube, dass das wohl eher der Fall bei dem war. Und dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein sollte, den jetzt nur zu verteufeln, obwohl er natürlich.
Aber warum
Scheiße
ist das so? Warum ist das so? Bei Kujau denkt man so, alter Ohr, genau, geil, genau. Der Fälscher und so und kultig, aber das Schlimme an dieser Relotius-Geschichte, und das hat mich damals, ich weiß noch, das war vor Weihnachten und ich hatte eigentlich schon frei und war schon in den Ferien so halb und da kam diese Relotius-Geschichte und ich habe mich echt nochmal hingesetzt und habe so ein bisschen, ich sag mal, strangen, aber dann doch sehr ehrlichen Text dazu geschrieben, der sehr aufwendig war für meine Verhältnisse, also über mehrere Tage nichts anderes gemacht als das, weil mich das so beschäftigt hat, weil ich so irgendwie fremdgekränkt war davon, dass so ein Medium wie der Spiegel, der quasi in diesen riesigen Buchstaben sagen, was ist unten in dieses Haus, was einen auch schon so erdrückt, die an der Erikusspitze in Hamburg, da am Hafen. Das ist so ein neues Gebäude. Und wenn du da unten ins Foyer reinkommst, diese Buchstaben, dieser Satz von Rudolf Augstein, sagen, was ist, das ganze Gebäude ist ein Statement, dieses Statement ist ein Statement. Du fühlst dich so klein und erdrückt von etwas, was größer ist als man selber, nämlich der Spiegel und sein Ethos und seine Überlegenheit. Und dann bist du so ein bisschen, hatte ich so ein Sozi, so ein SPD-Gefühl, dass man immer so denkt, Alter, so, das kann doch nicht sein, dass so eine Institution so nachlässig wird und so den eigenen Kern vergisst.
Finde ich
so
auch.
Deswegen habe ich das so mitgenommen. Und ich war dann so, habe den Juan Moreno vor 2 Wochen kennengelernt, der war in meiner Sendung und wir haben uns lange unterhalten, auch hinterher noch und so, war eigentlich ganz angetan. Ist halt ein freier Journalist, der nicht im Spiegel selbst festangestellt ist,
was es nochmal echt schwieriger macht. Ich habe auch ein Interview mit dem gesehen, genau. Wurde ja auch so, ich will das jetzt nicht alles beurteilen, aber der Klaas Relotius ist jetzt gerade 33 Jahre alt. Den haben die beim Spiegel mit Anfang 20 da irgendwie in Position gebracht und Sachen bringen lassen, wo ich das auch alles, wo ich mich frage, okay, da kommt also jemand an, super jung, direkt irgendwie von der Journalistenschule, was auch immer, kommt da an, kriegt da gleich die derben Aufträge, kriegt sofort Preise, keiner hinterfragt das, solange es gut läuft. Jeder lässt das irgendwie zu. Am Ende stellen sich raus, alles erstunken oder logen oder sehr viel davon. Man setzt das alles auf ihn. Finde ich irgendwie, fühlt sich nicht richtig an. Und dieses Buch vom Juan Moreno, ich habe auch damit angefangen, habe ich aufgehört, fühlte sich mehr an wie ein Klarstellen. Ich glaube, der ist alleine verbittert, weil er wahrscheinlich auch rechenschaftliche Arbeit abliefert oder so gute Arbeit abliefert. Und das kann ich dann auch verstehen. Trotzdem ist das irgendwie, fühlt sich das ein bisschen falsch für mich an. Ich kann es gar nicht so genau definieren.
Warte, ich hab einen sehr schönen Satz gehört. Ich habe von einem, ich glaube, der ist, heißt Martin Eimermacher, ist im Feuilleton der Zeit und er hat was Schönes geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, das Buch von Juan Moreno wäre übrigens auch dann ein bisschen peinlich, wenn ihm nicht mangels Faktencheck etliche Fehler unterlaufen wären. Und dann noch, alleine als rein die reine Stilfrage stellen. Ne, also das ist das kann ich schon nachvollziehen.
Genau, das
trotzdem
ist der Stil,
kann ich auch so die Verbitterung nachvollziehen.
Auch, kann ich auch verstehen. Trotzdem hätte ich mich, glaube ich, nicht dazu hinreißen lassen, ein umfangreiches Buch darüber zu schreiben, dass jemand irgendwie, um sich selber auch darüber dann so darzustellen. Ich finde, der Spiegel sollte das klären. Und zwar nicht irgendwie durch einen Journalisten, der ein Buch schreibt, sondern wirklich über sich selber.
Haben die doch gemacht. Die haben doch eine riesige Kommission. Riesengroß, lang und breit. Trotzdem jetzt, die große Pointe ist, Relotius verklagt den Mann, der ihn enttarnt hat, weil der angeblich Falschbehauptungen verbreitet hat. Ich muss noch ganz kurz, du hast mir vorhin ein Hörbuch empfohlen von Armin Maywald. Das habe ich noch nicht gehört.
Das ist cool, das kann man schön. Armin Maywald, der Sprecher von und Redakteur natürlich von der Sendung mit der Maus, erzählt aus seinem Leben. Das Hörbuch gibt's bei Spotify, Jan. Und das ist total nett zum Einschlafen, alleine wenn man seine Stimme hört. Und wir sind ja auch, glaube ich, aufgewachsen, du auch mit der Sendung mit der Maus. Und den so zu hören, wie der so erzählt, manchmal auch ein bisschen langweilig, aber irgendwas hat das, vor allem, weil er von den Anfängen des Fernsehens und wie sie noch mit wirklich kleinen Möglichkeiten diese ganzen Sachen gedreht haben. Und es ist total spannend und ich machte das sehr, sehr gerne. Wurde mir übrigens auch von einem Hörer empfohlen. Vielen Dank dafür.
Und ich habe auch noch eine Empfehlung, das habe ich auch diese Woche gehört. Es ist wieder Nazi-Schinken, aber ich bin da so ein bisschen nach dieser Klaus-Barbie-Geschichte, die mich echt umgehauen hat, habe ich jetzt ein absolutes Standardwerk gelesen und aus einer ganz anderen Perspektive. Ich weiß nicht, von wann ist denn das? Das weiß ich jetzt nicht. Und zwar ist das einer der wenigen Menschen, die es geschafft haben die es geschafft haben, aus einem KZ zu entfliehen. Und zwar aus Auschwitz. Der Mann heißt Rudolf Vrba, ein slowakischer Jude, der sich durchgeschlagen hat. Erstmal wollte er fliehen, als die Nazis schon überlegt hatten, ihn einzusperren. Dann hat er es auch erst geschafft, ist dann aber über zahlreiche unglückliche Umstände in Auschwitz gelandet und hat sich aber davor genommen, da nicht zu sterben oder umgebracht zu werden, sondern ist geflohen und beschreibt da, das Buch heißt, ich kann nicht vergeben. Und das ist wirklich, ich hab noch nie eine so, das ist ein totaler Klassiker. Ich habe das, glaube ich, vor langer Zeit mal gelesen, aber ich habe es entweder wieder vergessen oder vielleicht habe ich es auch nicht gelesen und mir nur gekauft und habe dann irgendwie, ist im Bücherregal verschwunden. Ich habe es jetzt auf jeden Fall durchgehört. Es ist insgesamt, warte mal, wie lang ist es? Ziemlich lang als Hörbuch. Ich schau mal kurz. Es ist 12 Stunden lang. Es ist wahnsinnig lang und ich habe es tatsächlich letzte Woche komplett gehört und es ist fesselt einen von Minute 1 und du begleitest ihn quasi auf seinem ganzen Leidensweg bis hin zu seiner Flucht und dem Ende des Krieges hast bist wirklich hautnah dabei und kannst dir so ein bisschen vorstellen, was das für ein System war und wie das da ablief und wie der Alltag war. Und das ist ganz fantastisch geschrieben. Ich habe sehr viele schreckliche Literatur, inhaltlich schrecklich schon gelesen, die aber auch schrecklich geschrieben ist. Aber das ist ganz fantastisch geschrieben und ich glaube, deswegen kann man das so gut hören und das kann ich sehr empfehlen. Und dann habe ich diese Woche angefangen, jetzt gerade wieder mit dem Bader-Meinhof-Komplex. Ich wollte mir, das habe ich vor Jahren, habe ich mir das mal irgendwie reingepfiffen. Jetzt habe ich es wieder als Buch gelesen und muss sagen, es ist ein wahnsinnig geiles Buch.
Es ist wirklich ein wahnsinnig geiles Buch. Das habe ich auch vor 10 Jahren, ich liebe das Buch auch. Das habe ich auch gelesen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr gut, kann man sagen. Ja, das waren noch ein paar Buchtipps. Das war die große Wedding-Sendung. Eigentlich können wir die große Wedding, White Wedding nennen wir die Sendung einfach heute. Oder Wedding.
White Wedding?
Wegen Billy Idol. Wegen dem Song von Billy Idol.
Billy Eilish. Apropos Song, ich mach noch ganz kurz einen Song auf die Liste packen. Das haben wir letzte Woche, und zwar von unserem lieben, dann doch irgendwie Freund und Kollegen, Felix Kummer, der eine Platte
sehr,
rausgebracht
sehr
hat.
Sehr gute Platte gemacht hat, wirklich. Der hat eine sehr, sehr gute Hip-Hop-Platte gemacht.
Die Platte heißt Kiox, benannt nach dem Plattenladen seines Vaters, in dem Trettmann gearbeitet hat. Das Ganze zurück nach Chemnitz. Er hat eine schöne Promo-Idee gehabt, hat einen Plattenladen nur, ich glaube, für ein Wochenende eröffnet und da seine Platte verkauft und von da aus alles verschickt. Und ich wünsche mir den Song Wie viel ist dein Outfit wert von Kummer, von dem Album Kiox, mit lieben Grüßen nach Chemnitz oder Berlin oder wo immer er gerade ist. Er hat eine ganz rührende Postkarte geschrieben, das fand ich total süß. Und da ist mir aufgefallen, wie lange ich ihn schon kenne und wie lange wir uns schon kennen. Also wirklich schon sehr lange.
Du hast früher auf ihn aufgepasst, zusammen mit Trettmann, wenn er Fernsehen geguckt hat. War das nicht?
Nee,
Ich war das nicht. Ich pack noch die Ramones mit Poison Heart, packe ich noch auf. Von der letzten Platte Mondo Bizarro, die sie gemacht haben, die Ramones, die habe ich nur einmal live gesehen und es war total absurd. Das war im Docks und Vorprogramm war tatsächlich Rammstein. Ich weiß auch nicht, wie das damals, das musste Mitte der 90er gewesen sein. Rammstein im Vorprogramm der Ramones im Docks gesehen. Ja, das war diese Woche Fest und Flauschig. Wir haben euch heiß gemacht aufs Heiraten, auf die große Hochzeit, auf den schönsten Tag in eurem Leben.
Also, ja, und jetzt am Ende kommt die große Frage, auf die ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Hey, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber wollt ihr uns heiraten?
Genau, wir beide sind aber nur im Doppelpack zu kriegen. Einen gibt's nicht.
Wie Twix.
Wie Twix. Genau.
Genau, wir sind wie ein Twix oder wie ein Ballisto, ein großes Ballisto, nicht die kleinen. Ein großes, grünes Ballisto.
Der eine macht euch psychisch fertig, der andere körperlich. Das ist...
Und es wächst. Und wir wechseln das auch.
Genau, wir sind nämlich Twitcher. Wenn der eine Psycho ist, ist der andere scheiße. Wir können das immer wieder umschalten für euch. Na gut. Also nur der Höchstbietende kann uns heiraten.
Genau, einfach meldet euch bei Instagram. Sex ist kein Must-Have, aber ein Good-to-Have.
Aber ist Good-to-Have, genau. Und beeilt euch, solange noch ein paar Haare auf unseren Köpfen sind, weil die besten Jahre, sie liegen hinter
sind
uns.
Vorbei. Sind einfach vorbei. Ja, obwohl weiß man nicht. Du mit deinem Boot.
Ich mit meinem Boot und meinem Lifestyle gerade, ne? Mit meinem New York-Lifestyle, ne?
Ja, wer weiß, wenn wir die 60 knacken oder so vielleicht über die 50 rüber sind, wenn wir nochmal so richtig geile Dirty Old Man werden, so richtig Dirty Old Man und dann holen wir die Longboards raus und dann zeigen wir den jungen Leuten mal, wie schnell so ein altes Bein bricht.
Dann holen wir die Longboards aus der Hose. Und
so, Leute, macht das gut, ne? Macht das gut.
Am Ende doch noch ein bisschen zotigen Humor, damit uns auch die Assi-Hörer treu bleiben.
Ja, genau. Obwohl die haben lange abgeschaltet.
Oh, die haben schon lange
Wir müssen für die Asis immer in den ersten 5 Minuten, sagt Spotify, einen Pimmelwitz bringen oder irgendwas über Geschlechtskrankheiten oder einmal Titten sagen.
Die sind schon wieder beim anderen Kult-Podcast. Also Kuss auf die Eichel, Kuss auf die Muschi, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Fest und Flauschig. Was für ein Dreamteam. Hol auch du dir Unterstützung mit den Assistenzsystemen im neuen Renault Clio.